Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Genre all the way. Wir sind's wieder, die drei unheiligen Könige der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Im Hintergrund lacht schon wieder der Peter.
Ja, servus.
Servus, wie man in Hamburg sagt.
Richtig.
Und natürlich dabei, wie fast jedes Jahr, wir machen so eine Art Tradition draus. Wir freuen uns sehr. Daniel Goris ist am Start heute.
Ja, von draus von Krefeld komme ich her. Ich hoffe doch, es filmfresset sehr.
Ja, muss man ja gar nicht mehr vorstellen. Daniel Goris ist auch schon bei uns in 1000 Formaten vorgekommen. Auch ein Deadline-Kollege. Auch beim CT war es häufiger mal zu Gast. Bullets and Fists hast du gemacht.
Machen wir immer noch. Auch wir haben gerade ein kleines Päuschen, aber es gibt
keine kreative Pause.
Es gibt bald wieder Content. Ja, so viel darf ich schon mal verraten.
Sehr schön. Und man findet dich sonst im Cinemax Krefeld.
Ja, exakt. Genau da. Ja.
Tipptopp. Und der verkleidet sich ganz gerne mal in meiner Form.
Stimmt. Ja, ich bin ja hier Mini-Peter.
Klang komisch, ist aber so. Genau.
Unser Mini-Peter. Ja, wir haben uns zufällig gerade auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Da haben wir so ein bisschen abgerantet über den neuen John Woo-Film Silent Night. Bist du auch nicht so angetan von?
Nee, so gar nicht. Ich war sehr bestürzt, wie beliebig und belanglos das neueste Action-Meisterstück, also Meister in Anführungszeichen, von John Woo geworden ist. Ja, sehr, sehr schade. Also ein Film, der betroffen macht, tatsächlich.
Ja. Hast du den nicht verstanden?
Wahrscheinlich.
Wegen Silent und Stumm und
ja,
so.
Ja,
diese
ja.
1000 Ebenen, die der hat, dieser Film.
Ja, der ist halt so Meta und haut alles Mögliche raus. Es ist halt schwierig, ne? Heutzutage noch im Action-Kino da irgendwie mit was Originellem um die Ecke zu kommen. Ne? Und da kann einen das schon mal so leicht überfordern, ne? Wenn man halt so von ständig ermüdendem John Wick-Geballer, ne? Und dann kommt auf einmal so eine komplett originelle Prämisse daher. Ne? Da muss man sich erstmal wieder drauf einstellen. Ne? Mit Zurücklehnen, Hirn aus und No-Brainer mal eben konsumieren, ist da nicht.
Nee, fordert. Ne? Fordert viel von seinem Publikum, John Woo, in dem Film. Vor allem Geduld.
Und ich war überfordert. Mit allem. Vor allem die Geduld. Ne? Hier. Hier, ne? Das war der Geduldsfaden, der gerissen ist.
Ne? Der ist gerade gerissen.
Der ist gerade gerissen, genau.
Aber dann lass uns doch mit was Schönem, mit was Lustigem starten. Jeder von uns hat ein paar Weihnachtsfilme geguckt schon, weil wir sind ja schon richtig schön in der Adventszeit, in der Weihnachtsstimmung. Mhm. Und dann hau doch mal, schieß doch mal los.
Dass ich ja so Saisongucker bin, muss ich ja, glaube ich, gar nicht mehr verraten. Ne? Das weiß ja eure Filmfressen-Community wahrscheinlich mittlerweile.
Filmfressen-Familie weiß Bescheid, du bist etabliert.
Die wissen das, ne? So, und ich habe tatsächlich schon kurz nach St. Martin schon angefangen, die Wohnung zu schmücken.
Wie es sich gehört.
Tatsächlich, ne? Komplett zelebriert mit allen möglichen kitschigen Weihnachtsliedern und so weiter. Also das gehört bei mir wirklich dazu. Also ich bin der komplette, weiß nicht, personifizierte Weihnachtskitsch. Also kann man eigentlich gar nicht mehr toppen. Ja, wie jedes Jahr kommen dann natürlich meine Weihnachtsfilme an die Reihe. Hin und wieder sind dann auch natürlich ein paar neue dabei, weil man sieht, wie seinen Horizont ein wenig erweitern diesbezüglich. Ja, und auch dieses Jahr waren wieder einige dabei, die ich vorher noch nicht kannte.
Aber der erste nicht.
Der erste nicht, den kannte ich.
Du als alter Stoner.
Genau, den kannte ich tatsächlich schon. Und zwar, ich wollte ihn jetzt gerade hier in die Kamera halten, aber die Filmfressenfamilie,
das quasi, musst du lauter in die Kamera
ist ja,
halten.
Ist ja quasi,
dass die Leute
ist ja quasi blind gerade hier. Also, ich lese mal den Titel vor. Oben drüber steht in 3D Harold und Kumar.
Harold und Kumar.
Kumar, genau. Kumar ist die Betonung. Kumar ist die Betonung.
Kurkuma.
Ist das Kurkuma? Ja, ist das.
Das ist Kurkuma.
Das ist Kurkuma. Und Lumumba darf man nicht mehr sagen, habe ich gehört. Aber das nur irgendwie nebenbei. Gab es eine Riesendiskussion.
Also es gibt kein Verbot, dass man das nicht sagen darf. Es wird nur empfohlen, das nicht mehr zu tun.
So,
weil der Hintergrund schon derbe. Ich wusste es auch nicht.
Ich auch.
Aber es ist ein sehr leckeres Getränk.
Ja, ich auch. Weil also, ne, oh Gott, ich sehe jetzt schon wieder, die Kommentarspalte hier glüht jetzt gleich wieder. Oder wenn das veröffentlicht wird.
Ja, hoffentlich. Ist alles Traffic.
Ja, alles Traffic. Es glüht wieder. Ne, deswegen betonen wir nochmal Lumumba. Aber wir haben hier Harold und Kumar. Und zwar alle Jahre wieder. Ja, Harold und Kumar kennen wir alle noch von ihrem Stoner-Ausflug, komplett dicht zugeorgelt mit allem möglichen grünen, süßlich duftenden Substanzen auf dem Weg zum White Castle.
Mistelzweige haben die geraucht.
Die haben, genau, ja, selbstverständlich, Mistelzweige. Sie waren einst auf dem Weg zu White Castle, also sie wollten eigentlich nur Burger. Ja. Kennt die beiden, ne? Den ersten Film zumindest.
Den ersten Teil habe ich gesehen,
Fand ich damals furchtbar komisch. Hab den aber schon ewig nicht mehr gesehen. Also wirklich so ewig. Ich hab den auch nicht in der Sammlung. Habe mir dann, als wir im André waren, vor 2 Jahren oder letztes Jahr, ist mir dann auf einmal eben jener Weihnachtsfilm in die Hände gefallen. von den beiden für schlappe 5 Euro. Und da habe ich mir gedacht, boah, ne, für einen Fünfer, ne?
Kaufe
ich
ist das Dollar. Der zweite Teil oder der dritte?
Nee, das ist, glaube ich, der dritte. Ne? Den zweiten habe ich nie gesehen. Ja. Ich glaube, der war auch nicht so doll, wie ich so gelesen. Also der hat mich auch nie angesprochen, dass ich Lust hatte, den zu gucken. Ich habe mir den auch nur geholt, weil es halt ein Weihnachtsgewand hat. Ne?
Ja, und weil er in 3D ist.
Selbstverständlich.
Wir haben ja schon auch einen Podcast mit dir zum Thema 3D gemacht. Genau. Und ich bin sehr gespannt, was 3D für einen Mehrwert bei diesem Film
hat. Zwar tatsächlich.
Keiner, wenn er nicht gekifft hat.
Ich wollte mir gerade sagen, wenn du gekifft hast, dabei hat sogar 4D-Effekt.
4D wäre natürlich schöner gewesen, ne? Wenn man auch noch so ein bisschen den Geruch hätte und so weiter. Ne?
Kannst du dir doch machen zu Hause.
Richtig. Ne, für 5 Euro habe ich mir den einfach mitgenommen, weil, also ne, man muss dazu wissen, bei mir ist das so, ne? Also bei mir kann man den größten filmischen Scheißhaufen präsentieren. Ne? Sobald der im Weihnachtsgewand ist, ist das quasi für mich wie Vanillekipferl. Ne?
So machen wir das ja jetzt auch mit unserem Podcast. Ne? Ist ja auch eigentlich totale Grütze. Aber es ist ja Weihnachtspodcast.
Genau, ne? Deswegen riecht alles ein bisschen duftend und süßlich. Ja, Harold und Kumar, mal kurz zum Inhalt. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu beschreiben. Es ist wieder eine sehr profane Prämisse mit den Zweien. Die haben sich mittlerweile ein wenig auseinandergelebt. Also Kumar ist immer noch der Kiffer, der in seiner, ja, nicht mehr WG, weil die WG war ja früher mit Harold. Er wohnt da jetzt alleine, hat so einen kleinen Single-Haushalt, kifft nach wie vor immer noch alles weg, was der zwischen die Finger kriegt. Und Harold hat Karriere gemacht in der Zeit. Also der ist so richtig businessmäßig unterwegs, ist steinreich, hat eine hübsche Mexikanerin oder Puerto Ricanerin. Ich glaube, es ist Mexikanerin. Geheiratet, hat ein schönes Haus. Und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und das Problem ist, die Familie seiner Frau hält Einzug. Und die Familie ist sehr schwierig. Also mexikanische Familie, der Vater, er hat wahnsinnige Angst vor dem Vater. Der ist wohl ein sehr herrischer Mensch und ein Weihnachtsfanatiker. Also richtig krass, okay. Weihnachtsfanatiker.
Das ist die Schwiegerfamilie, kommt vorbei und der Vater hat Probleme mit dem Typen. Also es ist eine Konstellation, die habe ich ja noch in keinem Film bisher gesehen. Geschweige denn in einer Komödie.
Aber der Mehrwert ist tatsächlich beim Vater, es handelt sich um kein geringeren
als... Das sind 3D.
Danny Trejo.
Oh!
Der Vater ist Danny... Oh, ne, da geht die Tür auf und du fragst die ganze Zeit, okay, wie schlimm kann der Vater sein und ne, wie viel Angst muss man vor dem haben? Ja, und dann macht er die Tür auf und dann steht Danny Trejo und guckt ihn einfach nur so ganz ernst, guckt ihn einfach nur so an, durchbohrt ihn mit seinen Blicken und du weißt so, alles klar, okay.
Machete.
Ne, da ist man dann halt schon mal, einfach per se schon mal so in der Respekthaltung. Ne? Und dadurch, dass halt der Vater so ein Weihnachtsfanatiker ist, will er natürlich alles an sich reißen, bringt einen Weihnachtsbaum mit, den er eigenhändig gezüchtet hat, denn seine Mama ist damals von einem, also Harold ist ja eher so aus dem asiatischstämmigen Bereich und die Mutter von Danny Trejo wurde von Asiaten damals ermordet. Wird dann ganz, ganz dramatisch, theatralisch in einem Rückblick gezeigt, wie sie in der dunklen Gasse von, das wird dann so richtig klischee-mäßig stehen sie dann da, ne, so asiatische in Ninja-Kleidung und was weiß ich was, ne, also völlig überdreht. Wurde die Mutter dann quasi umgebracht.
Und in Ninja-Kleidung?
Ja, so richtig.
Ninjas kommen die nicht aus Japan?
Ja, halt, also ja, da wird alles...
Ist der Harold nicht irgendwie
da wird alles
indisch, pakistanisch?
Nee, das ist Kumar. Harold ist tatsächlich die asiatische Richtung.
Okay, ich habe die beiden gerade verwechselt. Ah, okay. Ja, die sind ja im Prinzip, sind ja Cheech und Chong meets Beavis und Butthead.
So ungefähr, so ein bisschen, ja.
Jetzt habe ich die verwechselt. Ah, okay. Warte mal, das heißt dann Harold, der hat Karriere gemacht, der spielt doch auch in einer Folge von How I Met Your Mother mit und da ist der auch so ein Business-Wichser. Das wäre doch voll lustig, wenn das quasi eine Figur wäre.
Die Querverbindung.
Mhm. Ja, ja.
Ja, ja.
Also die spielen beide bei How I Met Your Mother mit, aber er tatsächlich in dieser Rolle.
Ja, cool. Er ist auch ziemlich, also er hat einen Stock im Arsch, ne? Also er ist nicht mehr der coole, lässige Stoner, ne? So, ja, ne, ein Tütchen rüber und hin und her und ja, mal. Ne, er ist ein richtig Stock im Arsch, hat er. Ne, es darf in der Wohnung oder im Haus darf auch nicht geraucht werden. Das ist ganz übel, ganz böse. Ne, alles muss klinisch rein sein. Dann kommt halt Danny Trejo mit seinem eigenen gezüchteten Weihnachtsbaum, ne, nachdem seine Mutter da umgebracht wurde. Und natürlich muss der Weihnachtsbaum auch in diesem Haus stehen. Dann kommt die Figur von Kumar dazu. Die haben sich ja mehrere Jahre nicht gesehen. Vor seiner Wohnungstür war auf einmal ein Weihnachtspäckchen, der ist aber an Harold adressiert ist. So, und dann fährt er halt dahin und will ihm einfach nur das Päckchen übergeben. So begegnen sich die beiden also wieder nach mehreren Jahren. Ne, der lädt ihn dann ein, ja, komm mal eben rein ins Haus und, ne, ja, komm mal auf den Plausch und so weiter. Und in diesem Päckchen befindet sich ein riesen Mega-Joint. Der wird dann natürlich traditionell angezündet von Kuma, wird von Harold aber quasi so aus dem Fenster geschnipst und nach dem Motto, ne, hier wird nicht geraucht in meiner Bude. Und dann wie von Guy ein Weihnachtswunder, Ne, das wird dann so mit Glöckchen und dann kommt quasi sein unsichtbarer Wind, der quasi diesen Joint wieder in einer 360-Grad-Bewegung wieder durch ein anderes Fenster quasi torpedieren lässt, in den Weihnachtsbaum rein und der Weihnachtsbaum fackelt ab.
Natürlich.
Komplett abgefackelt. So, und dann geht's halt einfach nur darum, scheiße, wir müssen einen Weihnachtsbaum beschaffen, bevor Danny Trejo, weil die sind mittlerweile zur Mitternachtsmesse unterwegs, bevor Danny Trejo wieder zurückkommt und sieht, dass sein eigenhändig gezüchteter Weihnachtsbaum komplett abgebrannt ist. Sie müssen also einen Ersatz Weihnachtsbaum finden.
Der genau so aussieht, ansonsten haben sie
exakt,
auch was zu
der befinden. Genau so aussieht. So, und dann beginnt natürlich...
Dann treffen sie auf The Killing Tree.
Sie, ja.
Mit dem wir letztes Jahr gesprochen haben.
Ach ja, und so viel Spaß hatten.
Ja, so in ein, zwei Szenen vielleicht, ja.
Ja. Ja, und dann beginnt halt die turbulente Reise. Also diesmal geht es halt nicht darum, wir wollen Burger bei White Castle, sondern wir brauchen einen Weihnachtsbaum.
Ja, einen anderen MacGuffin halt.
Ne, so. Und es beginnt eine turbulente Reise. Sie begegnen Drogenbossen, also dem übelsten Drogenboss überhaupt. Sie nehmen noch ihre angeblich neu gewonnenen Freunde, die kommen auch noch mit auf die Reise. Der eine hat ein kleines Baby dabei. Der Running Gag des Films ist, dass dieses Kleinkind so von 4, 5 Jahren während der Filmlaufzeit konsumiert dieses Kleinkind alle möglichen Arten von Drogen, die da irgendwie zu greifen sind. Aber, aber immer so quasi natürlich nicht extra, sondern immer so gerade zufällig.
Ja.
Zufällig wird das Kind halt mit Gras zugedröhnt. Zufällig.
Zufällig eine Spritze mit Heroin in den Arm, oder?
Zufällig konsumiert das Kind halt eine ordentliche Portion Kokain. Ne, zufällig wird das Kind halt natürlich mit Cocaine-Baby sozusagen. Rein zufällig gibt es dann auch noch ein bisschen LSD. Also so alles, was das Konsumentenherz begehrt, wird dieses Kind dem halt komplett ausgesetzt zwischendurch. Das ist so eine Art der Running Gag. Und es ist halt einfach ein Film ohne Inhalt. Aber es ist eine klassische Nummernrevue.
Von, so wie dieser Podcast.
Von einem Fettnäpfchen, von einer bekloppten Situation in die nächste. Ne, also eine klassische Nummernrevue tatsächlich. Aber mit sehr unterhaltsamen Ausgang immer. Du hast gerade 3D angesprochen. Ob das ein Mehrwert hier ist in dem Film, ist es definitiv. Immer wenn jemand da einen Joint raucht, dann ist halt wirklich 3D-mäßig der Qualm.
Passiv,
ne? Also du denkst wirklich, dein ganzes Zimmer ist gerade zugenebelt. Ne? Das ist immer, dass diese Wolke auf dich zuschwebt und dann wirklich...
Das ist ein Mehrwert.
Das ist tatsächlich
in deiner Welt.
Das ist... Ne, damit geht's... Nein, sie machen tatsächlich... Aus jeder random Szene machen sie irgendein 3D-Bohai raus. Also wirklich, wenn dieser Joint durchs Fenster fliegt, der fliegt ja natürlich genauso, als du könntest quasi danach greifen und den schnappen. Ne? Der fliegt ja quasi aus dem Fernseher raus, dann wieder ins Haus rein und dann geht der Weihnachtsbaum mit Flammen auf. Wenn irgendwas explodiert, fliegt dir wirklich alles um die Ohren. Es gibt am Anfang eine Szene, wenn Harold da als Stock im Arsch Business Manager da oben mit einer seiner Untertanen spricht, der ihm dann den neuesten 3D-Fernseher präsentiert und Harold dann irgendwie so natürlich so ein bisschen durch die ein bisschen Meta-Ebene. Hör mal, ist dieses 3D nicht mittlerweile ausgelutscht? Ja, und dann der Untertan, ne, also der Mitarbeiter da, der ihm da irgendwas Tolles Neues präsentieren will, ne, der ihm dann so, nein, 3D ist immer noch der heiße Scheiß. Und dann macht er so den Doppeldaumen so Richtung Kamera, so quasi, ich durchbreche die vierte Wand. Und Harold fragt dann nochmal, mit wem redest du da? Ne, warum guckst du gerade so blöd in die eine Richtung rein? Ne? Also ne, da wird dann halt damit ein bisschen gespielt. Und dann stehen halt unten natürlich die anderen Mitarbeiter, die keine Weihnachtsgratifikation kriegen, die sich unterbezahlt fühlen und hin und her. Und die bewerfen ihn dann mit Eiern. Dann fliegen dir wirklich die Eier um die Ohren. Also es ist ein 3D-Spektakel tatsächlich. Also die machen da wirklich aus jeder Szene...
Harold und Kumar, das 3D-Spektakel.
Sie machen da wirklich...
Steht das auch hinten drauf auf der Blu-ray?
Ja, natürlich muss hier alles mit Kiffen irgendwie benannt werden. Ne? Hier steht natürlich, durch den Nebel mit bla und blub, ne? Ein berauschendes Fest. Ne? So, das kennt man ja, ne? Diese Wortspielchen mit allem möglichen. Nee, dieser Film ist unfassbar unterhaltsam. Also er ist, so dumm wie er ist, so unterhaltsam ist er. Er ist furchtbar derbe.
Ist wie dieser Podcast auch.
Ne? Also du hörst quasi an allen Stellen hörst du irgendwelche Avengers schreien, bad language, ne? Also achte auf deine Wortwahl und verdammt, das kann man doch nicht sagen. Also da wird wirklich mit den derbsten Sprüchen um sich gehauen. Es gibt einige nackte Tatsachen. Wir haben Neil Patrick Harris. Vielleicht ist da die Querverbindung zu How I Met Your Mother.
Ja, aber der hat doch auch schon im ersten Teil mitgespielt.
Hat der im ersten Teil auch schon mitgespielt?
Der hat schon bei Harold und Kumar mitgespielt, glaube ich. Oder ich verwechsel das gerade. Oder ich habe nur mal gehört, dass er da mitgespielt hat. Aber wahrscheinlich kommt da die Verbindung her. Das ist ja so wie bei Friends zum Beispiel. Da war die Jennifer Aniston ja mit Brad Pitt zusammen und dann war Brad Pitt irgendwann mal da, dann der Matthew Perry, rest in peace übrigens, hat ja den Whole Nine Yards gedreht mit Bruce Willis.
Genau.
Und dann hat Bruce Willis, kam der ja auch mal dann vorbei und so, wie das immer so ist.
Möglich, dass da auch dann sowas gemacht wurde, ne? Neil Patrick Harris hat eine tolle Musical-Szene.
Ja gut, das kann er halt auch.
Er hat so eine Viertelstunde Screentime, ne? Eine sensationelle Musical-Szene, die natürlich auch 3D-technisch hervorragend ist. Und dann wird halt mit seinem homosexuellen Image halt gespielt, ne? Also in dem Film wird das dann so umgekehrt, dass er dieses Homosexuelle nur spielt, weil er halt den Weibern mehr an den Rock will, ne? Also, weil die Frauen dann immer okay. sagen so, ah ja, ich kann mich vor dem mal entblättern. Ne? Auch, ne? Wir sind ja unter uns Mädels hier, ne? Und er natürlich, insgeheim ist er natürlich total hetero, ne? Und da gibt's eine ganz eklig hier weiße Männerszene, wenn er sich entblättern lässt, weil wir sind ja unter uns Freundinnen, ne? Und
wie reagiert denn die Woke-Bubble auf sowas?
Ja, das, ich habe keine Ahnung, ne?
Auf so ein Gag, wenn den dann aber ein bekennend schwuler Schauspieler macht, dann können die ja nichts mehr sagen.
Eigentlich nicht. Also,
dann sind die entwaffnet. Oder regen die sich trotzdem auf?
Wahrscheinlich regen die sich trotzdem auf. Weil, einfach nur, weil man sich aufregen will.
Naja, gut. Also auf jeden Fall Weltklasse und absolute Empfehlung.
Also es ist eingeschränkte Empfehlung. Wenn man auf Stoner-Komödien steht, ist das definitiv eine Empfehlung. Weil da kriegt man jede Menge spaßige Stoner-Unterhaltung serviert. Mit dem ein oder anderen Kaltgetränk oder vielleicht der ein oder anderen Rauchware ist dieser Film mit Sicherheit noch um einiges besser. Und wie gesagt, der bietet vom Musical bis hin über derben Klamauk tolle 3D-Effekte, bis hin zu einer Sequenz, in denen die beiden zu Knetmännchen avancieren, weil sie selber dann LSD irgendwann konsumieren. Und dann sehen sie sich selbst in so einer Knetmännchenwelt. Und da geht's dann auch mal durchaus blättrig zur Sache. Also da kommt dann so ein riesiger, nice. Wie heißt er hier? Frosty the Snowman?
Jack Frost.
Der kommt dann halt als riesiger Marshmallow-Mann ums Eck und zerreißt und matscht dann alles kaputt, was ihm irgendwie zwischen die Gräten kommt oder zwischen die Schneebälle kommt. Da geht's dann ordentlich blutig zur Sache. Hatte ich so auch nie erwartet.
Cool.
Ja, ist ein schönes, völlig beklopptes, durchgeknalltes Klamauk-Bonbon, den man sich in der besinnlichen Jahreszeit echt durchaus mal geben kann. Also man hat 90 Minuten wirklich sinn- und hirnlose Unterhaltung, aber es macht Spaß.
Wie in diesem Podcast.
So, genau. Genau, es macht Spaß. Also ich empfehle jedem, diesen Film dann auch wirklich auch in 3D zu gucken.
Next, please.
Ich habe einen ganz aktuellen Film gesehen, und zwar Merry Little Batman, wurde in die Timeline gespült, kann man hier schauen, auf Streaming-Dings, wie heißt der? Amazon Prime, und natürlich als Batman-Fan direkt gedacht, alles klar, ist eine animierte Weihnachts-Batman-Geschichte, da schalte ich doch mal ein. Batman gesprochen von Luke Wilson.
Okay.
Aber es geht nicht um Batman, es geht hauptsächlich um Batmans Sohn.
Der eine Meerjungfrau.
Oh. Little Mermaid.
Little Mermaid, ja.
Verstehe
Mary
nicht.
Little, wie hieß es nochmal? Mary Little Batman. Deswegen,
ach so,
ich dachte,
Mary
jetzt
Little Batman.
Little Mermaid hätte ich jetzt. Er lernt eine, hätte auch gepasst, na egal.
Das nicht. Es geht um Batmans Sohn, Damian. Batman-Fans wissen, wer Damian ist oder sein kann oder noch werden wird.
Natürlich das Omen.
Richtig.
Damian Thorne.
Richtig, Super Brain. Ne?
So.
Naja, auf jeden Fall ist das für ein jüngeres Publikum gemacht, und auch dieser Animationsstil, da muss man draufstehen. Der ist schon sehr, also diese Zeichnungen, mir gefällt das nicht unbedingt, durchgehend, durchweg ist das nicht so mein Ding. Abstrakt wäre jetzt zu viel gesagt, aber so teilweise erinnert das schon so ein bisschen an abstrakte Kunst oder ansonsten irgendwie so an die Ende 90er, 2000er Nickelodeon-Zeiten, wo man auch so Ren and Stimpy so ganz komische Sachen gezeichnet hat. Also es ist vom Look her auf jeden Fall ein komplett anderer Batman, als man den bisher gesehen hat, und inhaltlich auch was anderes, denn es ist so, dass seitdem Batman den Sohn hat, und hier wird gar nicht, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht erklärt, wer die Mutter ist.
Deine unbefleckte Mutter. Empfängnis.
Ja, ja, wahrscheinlich ja noch so zu passend zu Weihnachten. Genau, unbefleckte Empfängnis. Also in Comics ist es Talia al Ghul, ne?
Ah, hier diese Buchhandlung, ne? Diese Buchhandlung.
Richtig, genau.
Genau, ja, ich
Talia.de.
Ich bin top informiert, merke.
Ja. Riesiger Batman-Fan.
Völlig up to date, ja.
Ja, und auf jeden Fall ist so, die Ausgangssituation ist, dass es in Gotham City kein Verbrechen mehr gibt, weil Batman sich so sehr um seinen Sohn kümmert. Also wir sehen hier Bruce Wayne wirklich auch als Vater agieren. Er hat vorher nämlich als Batman komplett die Stadt aufgeräumt, und es gibt einfach kein Verbrechen mehr. Oder zumindest nur noch so das Verbrechen, um das sich eben auch die Polizei kümmern kann.
Good job.
Genau, ja. Damit endlich mal, ne? Ja, endlich macht er seinen Job mal richtig.
Ja, hat er mal Gas gegeben, ne? Ja. Wie ich sag, Mitarbeiter des Monats.
Endlich, ja. Und dann das alles, um seinem Sohn eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Aber der Sohn, der hat halt Bock irgendwie auf Batman sein und ja, ne, hatte keinen Bock auf dieses Bevatern die ganze Zeit und ja, wie das halt so ist, ne? Wenn Kinder etwas älter werden, werden sie ein bisschen aufmüpfig und so weiter und so fort. Und irgendwann ist das so, dass Batman dann halt mal hin fortgeschickt wird. Er ist dann mit Alfred alleine, sorgt dann aber dafür, dass er komplett allein zu Hause ist. Ah. Und dann kommen tatsächlich Verbrecher rein. Ja. Der eine, gespielt von Joe Pesci. Nein, stimmt gar nicht. Aber es sind halt dann irgendwie, es sind so drei Handlanger vom Joker, die dann in Wayne Manor einbrechen und er setzt sich dazu, wer hat als Abschiedsgeschenk noch seinen eigenen Utility Belt bekommen, also seinen eigenen Batman-Gürtel. Und die Verbrecher klauen ihm den dann, dem Damien, diesen Gürtel und er ist dann, das ist dann der MacGuffin des Films, ist dann eben, dass er hinter diesem Gürtel her ist und er will sich beweisen, dass er eben doch ein Superheld ist und das schon alles kann und ja, legt sich dann ja mit den bekanntesten Batman-Bösewichten an, die es gibt. Also Joker ist dabei, Bane kommt vorbei, Poison Ivy, der Pinguin und so weiter und so fort. Die geben sich da alle ein Stelldich ein. Ja, und so kämpft er dann irgendwann, Spoiler an der Stelle, Seite an Seite mit seinem Vater gegen das Verbrechen. Und das ist wirklich ein bezaubernder, kleiner, netter, sympathischer Animationsstreifen in weihnachtlichem Gewand. Ich sagen muss, wenn es jetzt kein Weihnachtsfilm wäre, hätte mich das jetzt eher weniger interessiert, weil es wirklich auch eher so auf Kinder ausgerichtet ist. Aber es kommt dann schon so ein bisschen wohlige Stimmung auf. Natürlich hat das auch ein versöhnliches Ende. Ja, wie gesagt, der Animationsstil, der Zeichenstil, der gefällt mir nicht. Das ist natürlich dann Geschmacksfrage. Ansonsten ist der inhaltlich natürlich kitschig schön. Dann haben wir, Peter, du erinnerst dich, wir haben zuletzt über The Something in the Barn gesprochen. Yeah. Und da habe ich gesagt, dass von Wieso Santa Claus is Coming to Town läuft in dem Film. Zu Weihnachten höre ich auch immer Weihnachtsmusik gerne, aber auch gerne häufig im rockigeren, punkigeren Gewand. Und in dem Film ist von Vandals Oi to the World drin. Hm. An Oi to the Punks, Oi to the Skins, Oi to the World and everybody wins. Ich finde es so schön, dass in den aktuellen Filmen mal wirklich diese Punk-Versionen von ein paar Weihnachtsliedern reinkommen. Ja, habe ich mich gefreut. Ist ein netter kleiner Film. Also da wir ja auch natürlich in der Filmfressen-Familie Eltern haben und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg mal so in die Batman-Welt. Also bevor man jetzt seinem 5-6-jährigen Kind da The Dark Knight zeigt, sollte man vielleicht doch eher Merry Little Batman, auch bevor man mit Tim Burton anfängt, auch lieber den hier erstmal zeigen. Denn selbst die anderen animierten Sachen sind ja auch ein bisschen düsterer. Ja, nettes kleines Filmchen. Empfehle ich mal so für den Heiligabend.
Ja, fein. Werde ich mir auf meinen Wunschzettel mal notieren, weil den kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht ist das ja für mich ein netter Einstieg. Also abseits von den Kinofilmen bin ich so Batman eher so mäßig bewandert. Ne? Also ich habe Comics nie gelesen.
Ja, wir sind ja auch ein Filmpodcast, deswegen... Das passt schon.
Und die Weihnachtszeit ist ja auch eigentlich eher die Slasher-Zeit, oder?
Wenn du das sagst.
Was sich ja bei Halloween schon lange etabliert hat, so der Slasher, ne, diese Themen-Slasher, alle Feiertage abhaken. Mittlerweile ist aber auch der Christmas oder auch schon lange eigentlich dort angekommen. Und so habe ich mir natürlich auch dieses Jahr wieder einige Slasher angeschaut und tatsächlich eigentlich auch nur irgendwas aus dem Horrorbereich und in der Regel tatsächlich hauptsächlich Slasher. Und wir haben ja, oder wir wären ja an Heiligabend über einen britischen Slasher mit dem Tilo sprechen. Und dort haben wir ein Zitat gebracht, in dem wir quasi so ein spontanes Ranking gemacht haben und den Silent Night, Deadly Night oder halt im deutschen Stille Nacht, Horrornacht so als den besten Christmas-Slasher überhaupt bezeichnet haben.
Ja, vielleicht ist es nicht der beste Slasher aller Zeiten, aber gerade im Weihnachts-Slasher-Bereich.
Vor Black Christmas.
Ach so, stimmt, ja, hast recht. Ja, genau, nee, stimmt, den hatte ich als besten. Ja, aber danach kam der Silent Night, ja, richtig.
Gehört
er. Ja, sorry.
Ich liebe Silent Night, Deadly Night, einfach weil der auch so abgedreht ist und diese Erklärung am Ende und weil das alles so gestört ist. Und
total.
Der Weihnachtsmann, der da die Frau missbraucht und so. Ist natürlich gewollt anrüchig,
ja, Der ist top. Ich liebe den auch. Finde den auch großartig.
Der ist schön dreckig.
Ja.
Der hat es ja auch zumindest geschafft, als ja so Christmas-Slasher ein ganzes Franchise anzuregen. Wir haben ja auch schon über den zweiten Teil oder du, Manu, glaube ich, letztes Jahr gesprochen.
Das Deadlyverse. Das ist das Silent Night Deadlyverse. Ich glaube, wir haben alle zusammen über Garbage Day gesprochen.
Okay.
Ich meine schon, ja, aber der zweite, haben wir letztes Jahr schon gesagt, dass der eine kleine Unverschämtheit ist.
Total, ne? 90% Recycling.
Er ist mit der Bruder von dem Killer aus dem ersten Teil und der erzählt quasi den ersten Teil
nach. Ja. Stimmt, man sieht ja in der letzten Einstellung, glaube ich, ne, vom ersten Teil sieht man den Bruder, der so ganz unheilschwanger auf einmal in die Kamera guckt, ne, so ein bisschen wie die, wie heißt sie hier, von Halloween 4 hier, die von Daniel Harris gespielt ist. Die dann auch ne, mit dem Messer um die Ecke kommen und auf einmal ist sie die Killerin, ne, so ein bisschen auf der Schiene wird dann so ein bisschen quasi suggeriert, ne, dass da irgendwie der Bruder auf einmal der Nächste ist, der da irgendwie austickt. Ne?
Genau, aber sie haben es halt tatsächlich nur zu weiteren Teilen gebracht und die habe ich heute tatsächlich auch alle mitgebracht. Als erstes die zweite Fortsetzung aus 89 und das war dann der erste Film, der Reihe dann auch direkt to DVD rauskam, der Silent Night, Deadly Night 3, beziehungsweise der originale Better Watch Out, über den wir ja auch schon gesprochen haben, wobei der hier tatsächlich dann doch eine Liga da drunter spielt.
Mindestens eine.
Ja. Wer in der hohen Liga hier spielt, oder zumindest später, die Laura Herring, die wir dann später aus Mulholland Drive kennen, macht hier so ein bisschen auf Jennifer Connelly aus
Phänomena.
Phänomena, richtig, korrekt. Nee, eigentlich ist das eher so ein bisschen, als käme sie aus Nightmare und träumt hier vom tötenden Weihnachtsmann.
Warte mal, oder verwechsel ich sie gerade? Ist das nicht, die Hauptfigur heißt Laura. Die wird aber gespielt von Samantha Scully. Ist das nicht die, Carrie?
Okay, ja, sorry. Nee, dann habe ich die beide tatsächlich miteinander verwechselt.
Das ist das Problem, wenn man da zwei brünette junge Damen hinpackt, die sich ein bisschen ähnlich sehen. Das ist problematisch.
Ich komme da auch gerne ein bisschen durcheinander, weil das ist der erste weitere schlechte Teil in diesem Franchise. Fängt damit an, dass wir hier eine wirklich eigentlich eher hassenswerte Hauptfigur haben, die hier schon so eine bisschen gehässige Bitch spielt. Die ist blind und es hat halt so eine so ein bisschen Carrie-Fähigkeiten tatsächlich. Und man versucht halt, also ihr Psychiater versucht, durch sie Kontakt zu dem Killer aufzunehmen, der im den ersten beiden Teilen oder beziehungsweise den ersten Teil getötet hat, glaube ich zumindest, weil der Name ist nicht ganz passend. Aber es ist auf jeden Fall hier der Santa Claus Ricky. Der ist hier nur Caldwell, während er im ersten Chapman hieß.
Okay.
Die Verbindung da bin ich nicht zu 100% sicher, aber auf jeden Fall.
Fängt beides mit C an.
Ja, und vor allem haben sie auch den gleichen Spitznamen.
Ach so.
Ja gut, aber letztlich bietet sie so eine Möglichkeit, Kontakt zu diesem Killer, der im Koma liegt, herzustellen. Und das wird ihr dann zum Verhängnis, weil er letztlich alles sehen kann, was sie auch sieht. Und das dann verbunden mit ihren Albträumen etc. pp. Und der Typ hat dann auch so eine kleine Glaskuppel über seinem Kopf, wodurch man dann das Gehirn sieht, beziehungsweise wodurch dann so eine Flüssigkeit dann auch irgendwie dieses Gehirn regeneriert werden soll. Ja, wir haben natürlich einige Rückblenden dann auch zum ersten Film, um uns dann noch mehr durcheinander zu bringen. aber tatsächlich dann auch ganz fantastisch grausige, langweilige Kills.
Fantastisch grausige, langweilige. Ja. Okay.
Genau.
Shit. Hier passiert echt nicht viel, sagen. So Slasher-mäßig.
Total.
Ich finde Slasher-Film eher suboptimal, ne?
Ja, leider. Ich weiß auch, ich sag gar nicht, was der in Deutschland groß für eine FSK gekriegt hat. Ich hatte mir die aus den USA bestellt, weil die ist, ich glaube, in Deutschland und hier sonst wo in der Umgebung kriegst du die auch maximal auf DVD, aber da gibt es ein schönes Label, die 3, 4 und 5 dann auch schön auf Blu-ray rausgebracht hat. Aber da ist halt alles mehr Schein als Sein, weil die Edition halt sehr schön daherkommt mit geilem Artwork etc. pp. Aber das, was du geliefert kriegst, ist leider dann in der Regel, dass man sehr viele Ideen von vielen Filmcloud, wie gesagt, Nightmare habe ich genannt, wir haben Carrie genannt, dann auch wieder wie der zweite Teil, viele Rückblicke zum ersten, was halt nicht gerade innovativ ist.
Ja, man muss ja irgendwie die 90 Minuten vollkriegen, ne?
Genau.
Wahrscheinlich, genau. Ja.
Die kriegen sie dann auch voll, ist dann, wie gesagt, schon in gewisser Form eine Enttäuschung, wenn man das mit dem ersten Teil vergleicht, aber was mir dann auffällt, ist irgendwie, ich habe dann trotzdem so ein Faible für so ein 80er-Slasher-Feeling, auch wenn da nicht so viel passiert tatsächlich, ist mir das manchmal sogar tatsächlich lieber als irgendwelche modernen Filme zu gucken.
Das kann ich verstehen.
Ja, kommen wir vielleicht nachher noch zu dem einen oder anderen, bei dem das der Fall sein könnte.
Ich weiß, war dabei, als du das angekündigt hast, ja, ich kaufe mir das ganze Franchise, hier alle Teile, und ich habe dich noch gefragt, bist du sicher, dass du die alle kaufen willst? Du, ja, auf jeden Fall. Ich so, ja, guck dir die doch erstmal an. Nein. Ich will die alle besitzen. Ich möchte konsumieren. Ja,
die sind relativ günstig gewesen. Also ich habe
ja, das ist zu Recht auch.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war es ein Schnapper, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. 12, 13 Dollar oder so hat das Ding gekostet, drei Filme. Das passt schon. 4 und 5 kommen ja noch, da erzähle ich euch dann später was davon. Da ist dann unter anderem so ein Name wie Brian Usner ins Spiel gekommen.
Okay, da bin ich ja schon mal ganz interessiert und beuge mich ein bisschen nach vorne und denke mir so, okay, interesting.
Also Fazit ist nicht so dolle. Nee,
ist nicht so dolle. Den würde ich natürlich den zweiten immer vorziehen, ne? Aber es ist direkt ein weiteres Lowlight im Franchise. Auch wenn wir natürlich einen schönen Ausblick auf eine wundervolle Karriere von Laura Herring hier mit hatten.
Die hier aber nur eine Nebenrolle spielt und nicht die Hauptrolle. Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie der nächste Film ist, den der Daniel jetzt mitgebracht hat oder jetzt mitbringt und sagt, weil der Film heißt Mercy Christmas und das klingt schon wieder so, als hätte jemand, weiß nicht, sich vertippt beim Schreiben.
Dachte, geile Idee!
Wollte Merry Christmas schreiben und dann, oh, das ist eine Idee für einen Film und hat sich wieder nur den Filmtitel gesichert und dann gedacht, jetzt muss ich einen Horror-Weihnachtsfilm machen, keine Ahnung, und ich guck mal, was dabei rumkommt. Ich hab einen coolen Titel. Und daraus entsteht ein Film. Das ist meine Vermutung, aber ich bin sehr gespannt.
Also, wir bleiben im Tabellenkeller, würde ich sagen, ne? So auf was? den Abstiegsplätzen.
Das ist wie der letzte FC Köln, ne? Obwohl, letzter sind sie ja nicht mehr, trotzdem.
Tja, Mercy Christmas. Ein Film, der mir, ja, also es war ein Blindkauf.
Da muss ich lachen, wenn du sagst Blindkauf. Das ist ein Insider, kannst du rausschneiden.
Ja, der stand so im Regal im toten Winkel, den habe ich einfach so gegriffen und ohne den. Ja, habe ich mir den bestellt, weil der halt nicht durch die FSK gekommen ist, obwohl das ein anderes Label, das den offiziell rausbringen wollte, da schon den Uncut-Stempel draufgeballert hat und dann kamen die findigen Admins oder Autoren von Schnittberichte daher und haben quasi diese Lüge entlarvt, dass der nämlich nicht ungeschnitten ist. Und der Verleih hat dann Rückzieher gemacht und mittlerweile gibt es die Edition ohne Uncut-Stempel mit FSK 18. Aber ungeprüft gibt es den Uncut, wobei ich mich im Nachhinein auch frage, warum ist der jetzt nicht so durch die FSK gekommen? Das fand ich jetzt irgendwie etwas schwierig, beziehungsweise habe ich da jetzt keine Momente gesehen, an denen man sich so arg hätte stoßen können. Und da habe ich dann, nachdem der Film dann kam, der ein fantastisches Cover hat als Blu-ray tatsächlich, meint man würde hier einen sensationell guten Film sehen. Also das Label hat Artwork-technisch ordentlich einen rausgehauen. Und geboten bekommt man dann wirklich einen richtigen Low-Budget-Film. Jetzt nicht so diese Ittenbach-Kategorie, aber wir sind jetzt nicht so weit entfernt. Wobei bei dem Film, Ittenbach hat ja immer noch hervorragende Splatter-Effekte zu bieten. Und bei Mercy Christmas wird leider oft abgeblendet, weggeblendet, beziehungsweise wird kaum was gezeigt.
Die Beine ab sind digital.
Ja, es ist, ne, also es geht, mal schnell erzählt, es geht um eine Familie, die Weihnachten feiert. Und die Weihnachten aber nicht mit einem Festschmaus zelebriert, so wie wir das so kennen, so mit, weiß ich nicht, Rehbraten oder Lammkeule oder Rouladen oder was weiß ich, was so auf die deutschen Teller kommt, sondern da haut man sich gerne mal schön ein Stück Mensch auf den Grill und dafür haben die sich dann halt so aus der Gesellschaft verschiedene Individuen herausgepickt, die sie dann entführt haben und bei sich in den Keller gepackt haben. Ja, und ne, dann müssen halt diese 4, 5 Leute, die dann unten halt im Keller gefangen gehalten werden, für den Festtagsschmaus herhalten, ne? Also sowohl für die Vorspeise als auch fürs Hauptgang und auch fürs Dessert.
Deswegen hat der Film auch im Deutschen den fantastischen Zusatztitel
Bitte zu Tisch. Ja, und ich glaube, im Original heißt die Tagline irgendwie Dinner is Served oder so ähnlich. Meine ich jedenfalls. Sehr, sehr, sehr einfallsreich, genau. Ja, es hätte eine schöne, blutige Sause werden können. Allerdings vermisst man komplett den blutigen Spaß an der Sache. Also da wird, wie ich eben schon erwähnte, permanent weggeblendet. Man sieht nichts. Bis auf vielleicht mal kurz, wenn so ein elektrisches Küchenmesser mal kurz in Nahaufnahme in einen Hinterteil sägt. Das sieht man dann ganz kurz. Man sieht immer ein bisschen Blut an irgendwelche Wände spritzen oder auch Vorhänge. Ne, da soll ja suggeriert werden, dass da jemand gerade übelst abgeschlachtet wird. Also, es wird da sehr wenig geboten fürs Gore- und Splatterherz. Der Film hat mich trotzdem nicht komplett gelangweilt. Also, es ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, okay, der ist wirklich komplette Scheiße. Weil der so ein bisschen Spaß gemacht hat auf der Schiene von wegen, wir haben da eine Familie, die den kompletten Feiertagswahnsinn durchmacht, so wie man halt den Feiertagswahnsinn mit seiner Familie an so einem Tag durchmacht. Es wird diskutiert über allen möglichen Quatsch. Ja, da hast du dann den einen Onkel, der immer nur einmal im Jahr kommt. Da wird sich dann darüber beschwert, dass er sonst nichts für die Familie tut. Dann hast du die Tochter, die unbedingt ein Weihnachtsfest herrichten will, wie die verstorbene Mutti das immer gemacht hat.
Soll.
Oder soll. Ne, da wird über Sport diskutiert und ach scheiße, wir müssen jetzt in die Kirche und können das Spiel nicht zu Ende gucken. Ne, also lauter so ein Kram, der halt so den alltäglichen Feiertagswahnsinn repräsentiert. Nur mit dem Unterschied halt, dass da halt dann währenddessen Menschen zerlegt werden. Ne, das ist so ein bisschen so das Makabere, was das Ganze so konterkariert und was die Situation dann auch immer so absurd witzig erscheinen lässt. Ne, da wird dann teilweise, gibt es da so eine Szene, in der die Tochter sich darüber echauffiert, dass die Oma da einen Pelz trägt, ne, weil sie ist wie kann man denn Tiere töten und ne, die werden da irgendwie so in ganz bestialischen Metzgereien oder Schlachthöfen
Achso, warte, Menschen essen ist okay, aber Tiere töten genau. Geht nicht klar. Okay, alles klar.
Also, das sind dann so Momente, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Da habe ich so gedacht, ja, okay, ist ein netter Gag jetzt so zwischendurch.
Veganer dann halt besser.
Ne, ja, genau. Ne, dann hast du den einen Oberbösewicht, nenne ich ihn jetzt mal, der halt wirklich, der beschwert sich dann, dass der eine Bruder eine neue Freundin mit nach Hause bringt, die dann natürlich das Familiengeheimnis erfährt. Sie ist auch noch ein Cop, ne, aber sie ist irgendwie auch noch schlimmer als alle anderen. Dann hat er sich natürlich noch Arbeit mit nach Hause gebracht. Ne? Er hat nämlich einen seiner Mitarbeiter quasi entführt, der für ihn dann noch den Jahresbericht, irgendwie die Jahreszahlen fertig schreiben soll. Ne? Den er dann immer mit Stromstößen quält und so weiter. Ne? Und dann halt so völlig absurd normale Dialoge geführt. Und er ist dann halt in so einer Lichter-Feiertagskette umwickelt, mit der da ständig so Stromstöße gibt. Das sind so kleine, nette Momente, da musste ich zwischendurch mal schmunzeln. Das hat mir den Film jetzt nicht so komplett verdorben. Plus, muss ich sagen, eine Szene fand ich grandios, einer Person, ich meine, ist jetzt kein Spoiler, dass die Menschen da umgebracht werden.
Ich weiß, welche du meinst.
Ne, aber einer Person werden halt die Unterhaxen werden da abgeschnitten und dann nimmt sich eine Figur, diese beinlose Person quasi, schnallt sie sich auf den Rücken, bewaffnet mit einem Bügeleisen und dann avancieren die da wirklich zu einer Art völlig bekloppten Power Rangers
Kulmination,
Rache-Duo, das Beste seit Master Blaster aus Mad Max 3, die Donnerkuppel. Also das war ein Moment, da musste ich wirklich, den fand ich cool, den fand ich witzig und dann gehen die halt quasi so als gehandicapte Master Blaster 2.0 Kreatur da irgendwie gegen die bösen Kannibalen vor. Das hat Spaß gemacht, aber alles in allem scheitert der Film tatsächlich wirklich daran, dass die halt wirklich echt keine Kohle haben.
Ja, aber da gehst du schon ziemlich hart ins Gericht, weil, also ich möchte mal herausstellen, unsere Hauptfigur hier, der ist ja zumindest in gewisser Form so ein Sympathieträger. Also in gewisser Form, weil er so ein geschundener Mitarbeiter ist.
Der ist so ein Loser-Typ halt, ne? Der irgendwie auch vom Leben
nicht erwartet. Auch,
ne, ist alleine, er hat keine Freunde, keine Familie.
Aber er macht ja auch eine Entwicklung durch, ne? Das ist ja das Entscheidende, dass er eine durchmachen muss auch. Aber wir sind ja schon so ein bisschen auf seiner Seite, weil er von seinem Chef gepeinigt wird.
Ja, sicher.
Ist natürlich ja alles übertrieben, alles over the top.
Klar.
Aber besonders das letzte Drittel finde ich dann halt auch wirklich, wenn die beiden dann da loslegen. Ja. Das ist schon lustig.
Das hat also Spaß gemacht, ja.
Da haben sie schon mehr rausgeholt, als eigentlich hätten rausholen können.
Ja.
Weil man natürlich überall an allen Ecken das fehlende Budget und fehlende Professionalität merkt. Das sieht schon alles ziemlich billig aus. Aber ich finde, dafür haben sie dann wirklich noch ein bisschen was rausgeholt. Weil letztlich ist ja so eine Art Texas Chainsaw Massacre Familie trifft auf Saw im Gewand eines Christmas-Slashers.
Ja.
Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja,
ich war auch sehr überrascht, weil am Anfang dachte ich mir auch so, was guckst du dir da für eine Scheiße an? Aber dann hat er mich irgendwie auch so doch ganz nett unterhalten.
Ja. Also. Ja, sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ich meine, Daniel hat ja vorhin gesagt, ne, dass alles, wo dann irgendwie Weihnachten draufsteht und so, dass ihm das ja tendenziell besser gefällt. Ich habe auch so den Eindruck, gerade auch so bei Horrorfilmen, und es gibt natürlich dann auch sehr viele niedrig budgetierte Filme, da muss man schon die Erwartungen auch ein bisschen runterschrauben, um Spaß mitzuhaben. Ne? Also die besten Weihnachtshorrorfilme sind nicht die besten Horrorfilme meistens.
Nee. Nein.
Jetzt mal abgesehen von Gremlins und Rare Exports und sowas.
Ja, die Konsorten, die man so kennt. Ne, aber das Ding war wirklich, also ich habe vorher so ein paar Meinungen bei Schnittberichte, ploppen die dann so auf, da habe ich, um Gottes Willen, ich habe wirklich mit dem schlimmsten Müll gerechnet, den du hier jetzt anguckst. Die Bilder im Schnittbericht sahen halt wirklich auch nach übelster, also noch nicht mal Low Budget, sondern wirklich nach übelster Independent. Also wirklich ganz, ganz übel, so wie eine Gruppe von Freunden, die sich so im Keller da irgendwie selber irgendwas zusammenbasteln. Habe ich da, um Gottes Willen, was ist denn das? Und da hat er mich dann im Grunde doch sehr positiv, vor allem hinten raus überrascht, dass er mir dann doch hinten raus, genau. dann oder doch so. So oder hinten rein, ja. Dann doch tatsächlich dann im letzten Drittel, da hatte ich da Spaß mit, ja.
Also den dritten Akt gucken reicht.
Ja, wobei man muss ja natürlich die Entwicklung, ne, die Figuren und, ne, also sagen wir mal so, das Payoff von allem wirkt natürlich jetzt nicht so spaßig, wenn man halt nicht vorher mitgekriegt hat, was da so los war. Ne? Also.
Ja, das passt ganz gut zu dem Film, den ich jetzt vorstellen möchte, denn da sind die ersten zwei Drittel eigentlich cool und der dritte Akt nicht so geil.
Mhm.
Der Film heißt Await Further Instructions.
Okay.
Oder? Aus dem Jahr 2018. Ja, in Deutschland heißt er Controlled. Bewahren Sie Ruhe.
Controlled. Aha.
Mega.
Bewahren Sie Ruhe.
Bewahren Sie Ruhe. Und der Film lebt hauptsächlich von seiner Idee, die ich wirklich cool finde. Die Ausgangslage ist ein Kammerspiel, denn ja, der Sohn, der schon lange nichts mit der Familie mehr zu tun hat, der kommt an Weihnachten aber dann doch zu seinen Eltern und seine Schwester mit dem Freund, sie ist schwanger. Mit dem die schwangere Schwester ist auch da.
Sie ist schwanger mit dem Freund. Genau. Sehr schön. Sie ist schwanger mit ihrem Freund. Sehr schön.
Und der Opa ist da und die ganze Familie. Und der Sohn hat nicht mehr so eine gute Beziehung zu allen, weil der sich halt eben eine lange Zeit nicht hat blicken lassen. Und er hat dann...
Kann ich auch verstehen.
Ja, das kann man wirklich verstehen, wenn man die Familie sieht. Und er hat dann seine Freundin dabei. Ja, die Figuren sind halt so Abziehbilder. Ne? Also so der Opa hier von David Bradley gespielt übrigens.
Aha.
Der ist natürlich super konservativ und auch so ein bisschen halt so Alltagsrassismus legt er so an den Tag. Ja, die Schwester ist die ganze Zeit ätzend zu unserem Hauptdarsteller, zum Nick. Der Nick ist halt so ein, ja, kann man schon so ein bisschen slacker, ein bisschen alternativer Typ und seine Freundin ist aber eher so aufgeschlossen und cool. Also wir haben so von allen möglichen Figuren halt etwas, ne? Also jeder bedient eine Kategorie sozusagen. Mhm. Und dann kriegen die sich natürlich in die Haare, wie das dann häufig an Weihnachten anscheinend der Fall ist oder zumindest in vielen Weihnachtsfilmen. Und dann ist irgendwann das Haus umgeben von so einer schwarzen Schicht, die kommen nicht mehr raus. Fenster, alles ist, die sind so eingeschlossen.
Lockdown Tower!
Genau, an den Lockdown Tower, den haben wir gesehen beim Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr, meine ich. Da ist es ähnlich. Dann geht aber der Fernseher an und durch den Fernseher kommen dann halt die Instructions, die Titel geben dann. Dann heißt es...
Further.
Dann kommen immer Further Instructions. Immer weiter geht das. Dann müssen sie sich dann mal impfen. Also der Film ist von 2018. Ne? Das ist jetzt keine Anspielung auf die Pandemie oder so, aber die sollen sich gegenseitig impfen.
Ist nicht Karl Lauterbach, der dann im Fernsehen...
Nee. Also es kommt auch nur Text.
Achso, okay.
Es ist einfach nur Text.
Aha.
Und dann, die dürfen halt gewisse Sachen nicht machen. Zum Beispiel der eine versucht dann da irgendwie durch dieses schwarze Zeug, also die sollen da irgendwas durchschieben, nach außen bringen quasi, zu weiß man nicht. Und dann will er da das irgendwie aufmachen, um Hilfe schreien und dann kriegt er da die Finger abgeschnitten. Whee. Und solche Sachen. Ja, das sorgt natürlich dann dafür, dass diese Familie dann im Idealfall zusammenarbeiten sollte, was aber in dem Fall nicht passiert. Und dann ist das so, dass unter denen... wie soll man sagen, eine Art Maulwurf oder so anscheinend gibt. Oder wir sagen dieses Doppelagent.
Mhm. Genau, ein Schlaf, Schläfer, wie heißt es?
Ja,
Schläfer.
Schläferz.
Und den sollen sie ausfindig machen und so weiter. Und das, was dazu führt, dass dann auch, ich meine, die sind ja alle blutsverwandt, ne? Und dass dann irgendwie sehr schnell dann die Grenzen fallen und dann selbst Blutsverwandte sich gegenseitig foltern und so.
Okay.
Alles eine coole Idee. Ist bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, auch echt spannend, unterhaltsam. Ich fand das alles cool. Vor allem die Frage so, ja, okay, was steckt dahinter? Ne, was passiert denn jetzt?
Ich höre das große Aber andonnern.
Ja, also man erfährt ja auch schon dann, was passiert, aber es gibt dann irgendwie aber auch so wenig bis keine Erklärungen. Der Interpretationsspielraum am Ende ist sehr weitläufig. Also natürlich, also auf jeden Fall ist dieses Thema, der Fernseher bestimmt uns oder irgendwie, ne, so Medien beeinflussen uns und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall da, aber ich finde das am Ende trotzdem irgendwie unbefriedigend und das fand ich total schade.
Ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen zu offensichtlich irgendwie, weil das Organische ist für mich das auch Entscheidende, was sozusagen so ein bisschen dann die Richtung gibt.
Was meinst du jetzt mit organisch? Diese Videodrome-Sequenz da am Ende oder was?
Ja, mehr oder weniger. Also weil ich meine, ne, wenn du dir das Poster anguckst, das Poster spoilert ja auch nun mal schon mal extrem viel.
Ich habe das Poster nicht gesehen. Moment. Krass. Das ist sogar das Blu-ray-Cover.
Okay.
Okay, das sind die letzten paar Minuten. Also, nee,
das hauen die aufs Cover?
Also, das ist quasi ein Spoiler.
Okay.
Total.
Und das ist auch die Hauptinterpretation, die man natürlich da haben kann. Aber das ist ja schon sehr früh klar mit diesem, der Fernseher gibt uns Befehle oder die Medien geben uns Befehle und wir richten uns danach. Also, ich glaube, der Film kam richtig gut in der Pandemie zu gucken. Also, da haben sich einige bestimmt bestätigt gefühlt.
Wahrscheinlich.
Aber natürlich auch, wie man damit umgeht. Ne? Es geht, natürlich ist irgendwie das Thema auch Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht, aber es gibt ja dann diese Kraft von außen, die schon da zwingt und wirklich keine Auswegsmöglichkeit gibt. Und das passt dann irgendwie dann doch nicht mehr ganz. Und ich fand es irgendwie unbefriedigend am Ende, oder? Peter, was meinst du?
Ja, total. Ich fand grundsätzlich dieses Klaustrophobische, dieses Kammerspiel, wer gegen wen, ne, Vertrauen etc. pp., das fand ich schon recht gelungen. Ich fand es vor allem hart, welche Figuren sich dann auch gegen welche andere Figuren halt auch richten, beziehungsweise auch in welchem Ausmaß. Fand ich aber auch wirklich ziemlich nachvollziehbar. Am Schluss ist mir zwar schon relativ klar, was die Macher hier damit sagen wollen, aber man sollte halt auch nicht viel, was dann davor passiert ist, auch groß hinterfragen.
Oder wörtlich nehmen.
Ja, ja.
Ja, das ist aber dann die Frage, weil der Film präsentiert es ja schon irgendwie als Realität und am Ende ist es dann doch aber eigentlich so eine Interpretation so von wegen, ach, das steht für was. Also darauf läuft es eigentlich hinaus. Also die ganze Zeit hat man diese Interpretation im Kopf. Am Ende läuft es quasi darauf hinaus, aber dann gibt es ja noch, wie gesagt, diese Szene, die auf dem Cover ist. So, ne? Ist auch cool gemacht, sieht auch alles cool aus. Ne? Ja, das meine ich gar nicht, aber ich finde es irgendwie, ist so schade. Da ist wirklich so, der dritte Akt ist dann echt so das Schwächste am Film, weil die Ausgangslage halt echt cool ist. Und ne, Kammerspiel und Familie, die sich gegenseitig dann da, das ist schon cool.
Ja, wenn man sich auf das Menschliche dann komplett, das soziale Gefüge halt konzentriert hätte, was da an Action, sag ich mal, drin steckt, wenn man daraus die komplette Spannung gezerrt hätte.
Die Möglichkeiten, das Potenzial, aus meiner Sicht leider nicht komplett genutzt. Ne?
Ja, aber trotzdem in gewisser Form doch ein interessanter Beitrag.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, der lief sogar mal auf dem Fantasy-Filmfest, weil irgendwie kam mir diese Geschichte bekannt vor und ich dachte auch, irgendjemand hat mir schon mal davon erzählt.
Nee. Achso, ja, vielleicht.
Von euch jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht irgendjemand anders. Das kann schon sein. Beim Bujo oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, spielt halt auch an Weihnachten, deswegen auch Weihnachtsfilm.
Also abseits von dem unbefriedigenden Ende würdest du aber sagen, er hat durchaus zwischendurch ein bisschen Stimme und Atmosphäre zu bieten, dass man den dann vielleicht auch mal gucken kann. Oder sollte man den eher...
Hey, da kann man schon mal einen Blick riskieren, ne? Ja. Aber das ist jetzt kein Film, den man sich jetzt immer wieder mal anguckt. Ne? Der wird jetzt kein Klassiker. Ist er ja auch in den vergangenen 5 Jahren nicht geworden. Also auch in der Genre-Bubble nicht. Ja. Deswegen.
Vielleicht durch uns jetzt vielleicht. Ja. Durch dich.
Trendsetter.
Ja. Meinungsmacher.
Ja.
Influencer.
Stimmt.
Ja.
Ja, also hat mich dann, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Weil der Anfang ist cool, ist stark, die Schauspieler agieren auch gut, das ist alles gar nicht das Ding. Am Ende fluppt's dann nicht mehr.
Ja, fluppt's denn im 4. Teil von Silent Hill, lieber Peter? Kommt denn jetzt
Silent
endlich...
Hill?
Silent Night, um Gottes Willen, Silent Night. Kommt denn jetzt endlich Brian Usna ins Spiel?
Richtig, der kommt tatsächlich ins Spiel, sogar als Regisseur. Im letzten hat er dann nur noch produziert und Drehbuch geschrieben, aber hier hat er Regie geführt und Drehbuch.
Und das ist ja nun nicht der schlechteste Name, den man eigentlich lesen möchte, ne? Also da ist...
Nee, und er hat ja tatsächlich auch vorher schon zwei renommierte Filme regiert, den Society oder auch bei uns Dark Society genannt.
Ich kenne den unter dem Society-Titel.
Ich auch, nur Society, ja.
Und den zweiten Teil von Reanimator, den Bride of Reanimator.
Ja.
Und nach seinen Silent Night, Deadly Night Eskapaden hat er dann noch den Return of the Living Dead 3 gemacht.
Ja.
Und dann noch
großartig.
Dentist und das alles.
Ja.
Ja, The Dentist, stimmt, geil.
Mhm.
Ja, der Mann hat halt schon ein paar sehr coole Sachen gemacht. Und jetzt hat er Silent Night, Deadly Night 4 Initiation 1990 rausgebracht. Der ging allerdings auch direkt auf DVD und in Deutschland kam der unter Welcome to Hell raus.
Welcome to Hell, okay.
Richtig. Mhm. Ja, diesen Titel, okay, kann man schon irgendwie verstehen, was damit der Verleih ausdrücken möchte.
Ja, ist klar, es ist Licht, Lichter sind hell. Ne, also ja, ne, willkommen in der Helligkeit, ne? Wir haben ganz viele bunte Weihnachtslichter wahrscheinlich, dann strahlende Tannenbäume.
Nee, die Sache ist nämlich, das ist der Film, der am weitesten auch vom Franchise entfernt ist.
Ach so.
Also beziehungsweise der am wenigsten noch so die Grundzüge, sag ich mal, schildert, beziehungsweise bedient. Weil das ist schon mehr so ein okkulter Thriller.
Mhm.
Der wandelt so ein bisschen auf den Candyman-Spuren, weil es hier um eine Dame geht, die Kim Levitt, die hier von Neith Hunter gespielt wird, die tatsächlich auch im 5. Teil wieder erscheinen wird, allerdings hier als Nebenfigur.
Spoiler, jetzt wissen wir alle, dass sie überlebt.
Ja, mein Gott.
Gut, sie kann natürlich auch in Traumsequenzen wieder auftauchen. Ne? Das ist
richtig, richtig, oder in Rückblenden. Es gibt ja einige Rückblenden.
Ach, auch da wieder, ja.
Das Rückblenden-Franchise.
Das Rückblenden-Franchise.
In dem nicht, aber in dem Teil danach vielleicht wieder. Ne?
Ach so. So.
Ja. Nee, die ist auf jeden Fall so ein bisschen wie die Dame aus Candyman, halt Reporterin. Und die möchte einer, das nennt man doch Spontaneous Combustion, ne? Also einer spontanen Entzündung auf die Schliche kommen. Denn da ist irgendwie eine Frage, Frau von einem Hoch rausgesprungen und ist verbrannt. Und dem möchte sie auf den Grund gehen. Und dabei stößt sie auf
Asphalt.
Literatur und auf einen, auf ein paar dubiose Damen und dann letztlich auf, ja, so ein, ja, wie so eine Vereinigung. Hier, sag
doch mal.
Ja, nee, Seancen werden Zirkel. Auch durchgeführt.
Zirkel,
ja genau, sowas in Richtung. Mhm. So. Die beten dann halt auch, worshipen Demons oder weiß ich nicht was. Mhm. Was der Film letztlich so hauptsächlich versucht, ist tatsächlich so ein bisschen feministisch daherzukommen. Also das wird uns hier aber auch krass auf die Nase gebunden, was lustig ist, weil die Damen, die hier unterwegs sind, sehr chauvinistisch in der Regel unterwegs sind. Also, ne, wir haben hier Chauvinismus auf beiden Seiten, deshalb finde ich es irgendwie ein bisschen lustig, dass man so dann was im Sinne, sag ich mal, der Frau und des Feminismus tun möchte. Hat aber für den einen oder anderen lustigen Moment gesorgt. Aber viel lustiger ist der Clint Howard, der hier eine wichtige Nebenrolle spielt. Den kennen wir alle unter anderem aus C2 Killer Insekt.
Aus zahlreichen Filmen,
ja, aber zumindest ist das der, den wir als letztes von ihm besprochen haben. Und der kommt, Spoiler, auch im nächsten Teil wieder vor.
Das gibt's doch nicht.
Aber da spielt er, glaube ich, eine andere Figur. Ansonsten wird das hier nicht sehr viel Sinn ergeben. Aber der ist so ein bisschen so der Gehilfe von diesem okkulten Frauenzirkel und muss sozusagen hier willige Damen heranschaffen, die man dann halt irgendwie, ja, ich will nicht so viel verraten, ne, aber so Art Exorzismus-mäßig dann was ein- oder austreiben möchte. Was mir gefallen hat, ist halt dieser andere Ansatz. Weihnachten hat hier gar nicht mehr so viel mit der Geschichte zu tun. Also ist es wirklich nur noch der Tag oder die Zeit, an dem das spielt, an dem vor allem dieses Spontaneous Combustion halt passiert ist. Das ist irgendwie alles nur noch lose. Deshalb kann man da eigentlich auch schon fast sagen, ist eigentlich eher kein Weihnachtsfilm. Und deshalb würde ich halt auch dieses Welcome to Hell tatsächlich sogar ein bisschen bevorzugen, weil es irgendwie losgelöst von Franchise auch eher funktioniert und es halt eigentlich mit dem davor gar nichts zu tun hat. Frischer neuer Wind, aber es ist im Schaffen von User schon einer seiner schlechteren Geschichten. Mhm. Wird allerdings von dem einen oder der anderen coolen Schauspielerin hier getragen. Wir haben unter anderem auch ein ehemaliges Bond-Girl, die Maude Adams. Die hatte in The Man with the Golden Gun, hatte sie das Bond-Girl gespielt. Ne? Aber ansonsten auch wieder hier viel altbewährtes aus anderen Filmen, sage ich mal, zusammengeklaut. Lustig ist, dass dann der Clint Howard, also die Figur von ihm, den dritten Teil guckt. Man sieht halt im vierten Teil, wie sich jemand den dritten Teil anschaut. Boah. Und das dann auch noch während einer Sexszene. Mhm. Der wird letztlich dann so ein bisschen eklig, wenn es dann um diese Zirkelgeschichte geht. Da hat er dann so ein bisschen Society-Vibes. Aber letztlich hat er nicht groß viel mehr als den großen Clint. Hier halt den Howard, nicht den Eastwood. Der wirklich die ganze Zeit so rumläuft, als hätte der, ähnlich wie wir, nichts von dem verstanden, was hier passiert. Der ist deutlich besser als der zweite und auch deutlich besser als der dritte und somit tatsächlich der zweitbeste Film im ganzen Franchise. Und wie ich sagen würde, dadurch, dass er halt auch wirklich mal so einen komplett anderen Weg geht, dann letztlich doch vielleicht mal eine Sichtung wert. Clint Howard liebe ich. Wie gesagt, am Schluss ist der halt auch ein bisschen mutig, sag ich mal, in welche Richtung der geht. Und er hat ja auch dann noch das ein oder andere nette Thema, wenn wir hier übergriffiger Freund, Feminismus und die ganzen Geschichten, die er irgendwie so versucht, irgendwie ganz cool anzupacken. Funktioniert nicht immer, ne? Aber den Versuch möchte ich jetzt mal hoch anrechnen, weil man hätte das Franchise auch komplett in den Graben fahren können und das hat er letztlich nicht gemacht und nochmal so ganz leichten Wind einhauchen können.
Das kommt dann im fünften Teil. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen, Peter spricht aber gleich drüber. Als großer Fan der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere der Deutschen Bahn und der KVB, bin ich jetzt sehr gespannt, was im nächsten Film abgeht, der sich da heißen tut. Night Train Murders.
Ja, wir kommen zum absoluten Familienwohlfühlfilm dieses Podcasts. Es geht um Rape and Revenge. Ne, die großen Familienthemen, ne, wir wissen Bescheid. Da geht's ganz herzlich zur Sache. Night Train Murders. Wir reden über einen Film aus Italien aus dem Jahre 1975. Und das muss ich mal eben kurz ablesen, weil ich der italienischen Sprache nicht so mächtig bin. Der Film hat den Originaltitel L'ultimo treno della notte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Das ist der letzte Nachtzug.
Ne, und den Film habe ich tatsächlich empfohlen bekommen von unserem lieben Alessandro von Cinema Volante.
Na, da kann das ja nichts sein.
What the fuck?
an dieser Stelle natürlich ganz, ganz herzliche Grüße.
Ja, ein Küsschen aufs Nüsschen, mein Lieber.
Selbstverständlich.
Aber kein Dank in seine Richtung, weil das ein scheiß Film ist, oder?
Nein, tatsächlich ist das ein echt gutes Ding. Den hat er mir, wir erinnern uns alle noch an Manus Geburtstag letztes Jahr. Da sind wir
Waage.
Ja dann vom, ne, Waage.
Ich erinnere mich nicht mehr so sehr.
Ne, da sind wir von Bonn nach Köln zu einem Hotel gefahren und meine Verlobte und ich, wir sind beim Alessandro im Auto mitgefahren und da sind wir so auf den einen oder anderen Film zu sprechen gekommen und dann hat er mir empfohlen, weil er gemerkt hat, so wegen Saisongucker und so, ich hätte da noch einen, kennst du den eigentlich? Ich sag, nee, kenne ich nicht, sag, hau mal raus. Night Train Murders, nie gehört, nie gesehen. Ja, sofort im Auto blind bestellt bei einem der großen Online-Warenhäuser. Da gab es noch die britische DVD von Shameless, die so immer in so schönen, knallgelben Covern daherkommt. Also man könnte meinen, es handelt sich um einen Giallo. Ist es aber tatsächlich nicht.
Ja, das machen die mit allen Filmen. Und das, ich weiß nicht, finde das so vom Design her nicht immer schön, obwohl die häufig schöne Motive haben.
Ja, haben die.
Finde ich aber dieses komplett in Gelb drumherum. Ich bin nicht so ein großer Fan von Gelb. Du als BVB-Fan ist was anderes, ne?
Aber das ist richtig. Wobei sie, also ich habe die Hülle hier gerade in den Händen, die haben hier ein schönes Wendecover halt auch dabei, ne? Also wir haben hier einmal schön sleazy, exploitativ, haben wir hier das Main-Cover vorne drauf, ne, und dann gibt's noch ein etwas weniger exploitatives Wendecover. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, worum geht's in diesem Film? Wir befinden uns 3 Jahre nach Wes Cravens Last House on the Left, aber thematisch befinden wir uns in der gleichen Spalte. Und zwar geht es darum, dass zwei Freundinnen, die mit Namen heißen Margaret und Lisa, also eine ist deutsch abstämmig und eine ist italienisch abstämmig, die wollen an Heiligabend zur Familie reisen nach Italien und zwar von München aus startend. Dort nehmen sie einen Zug. In diesem Zug begegnen sie zwei Kleinkriminellen, die uns als Zuschauer vorher so ein bisschen gezeigt werden, wie sie halt wild pöbelnd über den Münchner Weihnachtsmarkt rennen. Also die verhauen und beklauen den Nikolaus und solche schändlichen Taten. Ne? Also man ist schon direkt erstmal so ein bisschen, okay, was erwächst noch aus diesen zwei Burschen? Denen begegnen sie dann im Zug, wobei die erste Begegnung noch relativ freundschaftlich ist. Also sie helfen, dass sie nicht bei der Kartenkontrolle erwischt werden, denn sie haben natürlich keine Tickets.
Aber freundlich von den Damen aus.
Von den Damen, ja, ja. Die helfen denen dann, dass sie nicht erwischt werden. Die beiden Damen merken aber da schon, dass die zwei nicht so ganz knusper sind. Der eine spielt ständig etwas entrückt Mundharmonika. Ein und dasselbe Thema, immer wieder.
Spielen wir das Lied vom Tod natürlich.
Ja, dazu passend. Sehr schön, dass du den Film erwähnst, weil die Musik hat hier keinen geringer gemacht als Ennio Morricone. Hm. Hier ein schönes Mundharmonika-Thema, das immer wieder so eine Art Jaws-mäßig ankündigt, dass da Unheil droht von den Personen. Der Zug hält dann irgendwann in Innsbruck, weil da eine Bombendrohung stattgefunden hat. Da muss der Zug geräumt werden, der Zug wird kontrolliert und so weiter und so fort. Die Mädels verlassen den Zug und steigen in einen Nachtzug, der auf einem Parallelgleis steht, ein, um halt noch nach Italien zu kommen, um mit der Familie Weihnachten, Heiligabend zu feiern. Es steigen auch die zwei Burschen mit ein, die wir schon kennengelernt haben und die sich auf dem Zug im Grunde, ja, wie soll man sagen, eine Muse angelacht haben in Form einer etwas adrett gekleideten Dame, die mehr oder weniger ihre perversen Fantasien ausleben möchte, so kann man es, glaube ich, ein bisschen überspitzt formulieren.
Nice.
Also es gab noch ein sehr unzüchtiges Techtelmechtel in dem Einzug mit einem der zwei Burschen. Ne? Also sie hat sich da ordentlich durchbürsten lassen, sagen wir mal so. Ne? Sie hat sich da so richtig schön den Lachs buttern lassen. Ne? Also richtig schön.
Ich gucke hier parallel gerade mal, wo ich das bestellen kann.
Aber du kannst auch mal erwähnen, wer das ist.
Ja, das ist die Macha Meril, die uns bekannt ist aus Profondo Rosso, natürlich.
Richtig!
Ne, die da die Helga, genau, Helga Ullmann spielt. Und sie hat hier eine wirklich fantastisch diabolische Rolle. Sie macht das grandios. Allein diese Sexszene mit dem einen Burschen, wo sie sich am Anfang noch wehrt und ein bisschen ziert und dann aber halt komplett lüstern darin aufgeht. Da weiß man schon so ein bisschen, wo der Hase nachher langläuft.
Und dann die Damen versucht zu überreden, ach, mach doch mal mit, das ist ganz toll.
Ja, genau. So, und dann begegnen die sich halt.
Du hast also gar nicht gesagt, du hast den Regisseur auch gar nicht genannt, ne?
Nee, der Regisseur heißt
Aldo Lado, der hat Malastrana gemacht. Supergeilen Giallo, den ich hier mal empfohlen habe dieses Jahr, der ist tipptopp.
Ja.
Hätte ich das alles gewusst, ey, der hätte ich mir den auch schon gekauft. Die dann ganzen, alle, ja, die hier mitspielen, das sind alles Schauspieler aus Inferno, Suspiria, Profondo Rosso und weiß
Ennio Morricone.
Alter,
ne, wir haben hier. Ne, hier wird ne, wir haben hier die geballte Prominenz haben wir hier am Start. Ne? Deswegen, viele sprechen bei diesem Film halt von so einem Last on, House on the Left Rip-Off und Epigone und Abklatsch und so weiter. Wird dem überhaupt nicht gerecht. Finde ich ganz schlimm.
Ja, aber es geht doch in die Richtung. Das ist schon okay, das damit zu vergleichen.
Nein, aber das ist halt so ein bisschen, wird das negativ konnotiert. Wenn das so genannt
wieso?
Wird.
Wieso? Wenn du das mit einem geilen Film vergleichst?
Ja, aber der Film wird so ein bisschen heruntergesetzt, dieser Night Train Murders, weil das halt eher so klingt, so, ah ja, ist halt einfach nur ein Abklatsch von dem und dem Film. Ne, wobei man auch sagen muss, Last of Us on the Left ist ja auch nicht gerade originell, weil der basiert ja auf Ingmar Bergmanns Die Jungfrauenquelle.
Ja.
Ne, also, ne, das Rad hat Herr Craven mit dem Film auch nicht erfunden. Ne?
Und das alles basiert auf Geschichten aus der Bibel.
Ja, es kommt natürlich, wenn wir jetzt schon die einschlägigen Titel hier genannt haben, dazu, wo es halt kommen muss. Die beiden Mädels werden auf brutalste Art und Weise sadistisch misshandelt, missbraucht, vergewaltigt und umgebracht.
Ich muss diesen Film haben. Ich sag nur, ich hab bald Geburtstag, falls mir den jemand schenken möchte.
So, und dann haben wir natürlich noch das Elternhaus. Die Eltern machen sich Sorgen, die Kids kommen nicht nach Hause, was ist da los? Und thematisch natürlich begegnen die Eltern irgendwann den Tätern und dann beginnt der Rachepart, sagen wir es mal einfach so, ohne jetzt weiter groß noch zu spoilern.
Da sterben Leute, ne? Bestimmt.
Da sterben einige Leute, ja. Was macht diesen Film denn jetzt so besonders? Peter, ich habe jetzt schon rausgehört, du hast dir den auch angeschaut.
Ja, klar.
Wie findest du den denn?
Ich finde den gut, der hat mir gefallen.
Ja.
Aber ich meine, du hast halt auch schon viele Sachen gesagt, an denen man das ableiten kann. Und ich finde es halt nicht falsch und ich finde es auch nicht irgendwie abwertend, wenn man den mit Last House on the Left vergleicht.
Gar nicht. Nein, mir geht es halt um die Formulierung, ne? Weil viele halt, also in Reviews und Rezensionen wird halt oft geschrieben von wegen, ja, Abklatsch und die haben es nachgemacht. Das wird dem nicht gerecht, finde ich. Das finde ich, das ist zu hart formuliert oder zu negativ formuliert.
Ich sehe da noch ein bisschen Death Weekend drin, der kam zwar ein Jahr später, ne? Ja. Aber ne, da kannst du dann von mir aus sagen, ja, da haben die Kanadier dann ein bisschen was von abgeguckt, aber was so die vor allem den Revenge-Part dann am Schluss angeht, habe ich da auch relativ ähnliche Gefühle, sag ich mal. Ich fand den cool. Ist natürlich geil, wenn dann so ein Morricone dazu den Soundtrack schreibt, weil das Ganze auch dann ein bisschen so westernmäßiger irgendwie daherkommt, was ja auch passt, weil es ja irgendwie dann auch schon so gut gegen böse ist, ne? Ja. Die unschuldigen Damen gegen diese fiesen beiden Typen.
Und die Frau. Also hier, ne, unsere Marcia Merrill, die halt im Grunde ja der Katalysator ist den beiden Typen, die ja immer wieder diese Stimmung anheizt und immer noch mehr will und dann diesen, ne, zu diesem ganz perfiden Moment kommen, wenn halt quasi ein Spanner, dieser Beobachter mit in dieses Szenario reingezogen wird, der halt auch noch nicht nur Spanner ist, sondern nachher auch noch Täter wird. Generell haben wir ja, was ich finde, was der Film aus meiner Sicht ein bisschen besser macht als Last House on the Left, weil er halt so ein ganz dysfunktionales bis, sag ich mal, toxisches Bild der Gesellschaft aufzeichnet. Also abgesehen von diesem Spanner, der noch Mittäter wird und in dieses ganze Szenario halt auch noch ganz, ganz destruktiv reinplatzt, hast du vorher ja auch noch diese Männergruppe, die da das Horst-Wessels-Lied schmettert, ne, hier, ne, dieses Nazi-Lied, da in diesem einen Abteil.
Und dann stimmt, und dann kommt der ja rein und sagt dann noch so, Heil Hitler, und alle stehen auf, Heil Hitler!
Ja, genau, also bewegen uns da wirklich in einer ganz, ganz, toxischen Gesellschaft. Ich meine, gut, wir sind im Jahr
1900... Ganz normaler Dienstag in Sachsen.
In der
Deutschen Bahn.
Ne, ja, genau, ne, und dann hast du halt auch die Eltern...
Ich freue mich auf die Kommentare, ja, fickt euch.
Die hier vor allem auch zu spät kommen, ne? Da machen sie sich am Schluss ein bisschen lustig, so,
ne? Ja, genau. Die Eltern halt, ne, die ja auch im Grunde mit sich selber hadern, ne? Also da steht so im Raum, dass die Liebe nicht mehr so ganz da ist, ne? Der Mann kümmert sich zu sehr um seinen Job und die Frau fühlt sich vernachlässigt und da ist so eine latente lassen wir uns scheiden, Stimmung irgendwie noch im Raum, bevor dann die Freunde kommen, ne, dann wird so ein bisschen die Dynamik von Gewalt oder von, ja, Gefährlichkeit aus der Gesellschaft heraus, wie entsteht Gewalt, ne, kommt da ja so eine kleine Diskussion auf, ne, ob das jetzt die Gesellschaft an sich ist, die Gewalt hervorbringt oder eher die Erziehung oder die Schule vielleicht, ne, und dann wird dann halt parallel dazu diskutiert, während halt in diesem Zug die zwei Mädels da auf bestialische Art und Weise da misshandelt werden. Mhm. Toll gefilmt, muss ich sagen. Er hat ja in diesem Zugabteil immer so diese ganz, ganz, ja, alles ist in Blau gehalten, ne, so ein absoluter Blau Filter, alles ist düster, dunkel und dann immer so diese Parallelmontage zu diesen feiernden Familienangehörigen, die dann halt wirklich in warmen Farben tanzen und singen und da Freude haben.
Ja, Kontraste, ne?
Genau, das ist eine harte Zäsur, wo er da immer hin und her schneidet und das macht dieses ganze Martyrium der zwei Mädels, finde ich, noch ein bisschen intensiver. Finde ich tatsächlich einen sehr perfiden und viel zu unbekannten Film, muss ich sagen. Also da bin ich Alessandro sehr dankbar, dass er mir den empfohlen hat, weil ich glaube, so wäre ich niemals auf dieses Kleinod irgendwie gestoßen.
Ist auf jeden Fall ein schönes Christmas-Programm. Programm, ne?
Absolut, ne? Heile Welt, ne? Ja, mega. Von daher möchte ich sagen, kann ich allen nur empfehlen, sich den Film irgendwie zuzulegen. Den gibt's, ich glaube, Koch Media, also das Ding ist immer noch indiziert, habe ich jetzt gelesen. Und Koch Media hat da Mediabook rausgehauen, ich glaube, über Österreich.
Ja, genau.
Österreich, ja.
Hast du dir das nicht mal geholt?
Nein, ich nicht, nein.
Ich hatte das irgendwie in deiner Hand mal gesehen. Nee. Oder war das meine eigene Hand?
War das deine eigene Hand?
Was ich nur interessant fand, war, als wir uns letztens getroffen haben, Peter, das Einzige, was du mir davon erzählt hast, war diese Hitler-Szene.
Ja, richtig.
Und was wir hier alles aufgedeckt haben, wer der Musik gemacht hat, wer der Regisseur ist, die Schauspieler und wie gut der ist. Und du erzählst nur von der Hitler-Scheiße. Das ist unfassbar. Das ist das, was der Deutsche sich merkt.
Ja,
ne?
Ja, man muss natürlich... Ne?
Ich freue mich auf die Kommentare. Komm, gib's mir.
Also was der Deutsche sich auf jeden Fall auch merkt, ist wahrscheinlich eher der plakative deutsche Titel, der da lautet Mädchen in den Krallen teuflischer Bestien.
Geil, oder? Den Titel habe ich tatsächlich schon mal gehört.
Das ist der reißerische deutsche Titel und absolute Empfehlung an dieser Stelle von mir.
Stark. Dann I'm dreaming of a red Christmas. Kommen wir zu Red Christmas aus dem Jahr 2016. Ein australischer.
Du hast ja hier voll die aktuellen Sachen mitgebracht.
Ja, aber zumindest Filme, die ich noch nicht kannte. Und die ihr anscheinend auch nicht kennt.
Ja, wenn wir halt mit Material aus 1975 kommen, ne, da muss der Manu ein bisschen Kontrast bilden hier. Ein bisschen 2016, Gegengewicht hier reinbringen.
Ein gutes Jahr. Ne? Portugal-Europameister. Leicester City als Aufsteiger Meister geworden. Nee, gar nicht als Aufsteiger, stimmt gar nicht. Aber da war viel Gutes. Gut, Trump ist auch zum Präsident gewählt worden.
Oh mein Gott, okay.
Bisschen Schwund ist immer. Ja. Also gewählt worden schon vorher, aber da war der. Ist auch scheißegal, Amtseinführung. Ich wollte mit euch über Red Christmas sprechen, denn der ist interessant. Aha. Der hat nämlich eine Agenda, dieser Film. Es spielt erstmal Dee Wallace mit. Kennen wir alle. Alle. Kennst du?
Ja.
Kennt ihr?
Ja.
Ja, Detlef Wallace.
Scheiße.
Oh, Mann. Natürlich, wir kennen die nicht.
Nein, aus zahlreichen Horrorfilmen, was weiß ich, spiele Critters 3 und in Skinner haben wir sie dieses Jahr noch, The Howling zum Beispiel und so, ne? Ja, kennt man. Hat auch bei E.T. mitgespielt. Auf jeden Fall hat sie da auch immer gerne die Mutter gespielt. Hier spielt sie eine Matriarchin. So, die zu Weihnachten die Familie einlädt ins Haus. Sie hat einen Sohn mit Down-Syndrom und noch ein paar andere Kinder, die kommen dahin. Ähnliche Konstellation jetzt hier wie bei Wait for the Instructions, ne? Also es gibt immer so ein bisschen ne, denn sie möchte das Haus verkaufen und die eine Tochter ist aber dagegen und so weiter. Dann gibt's immer so ein bisschen, der Vater ist nämlich gestorben und ne, die eine Schwester sagt dann so, das, was uns zusammenhält, ist dieses Haus und das ist kein Respekt gegenüber dem Papa und so. Naja, und der neue Freund ist auch da und die ganzen Leute, ne? So das typische Familienzeugs. Womit der Film anfängt, sind erstmal Pro-Choice-Aktivisten. Menschen, die sich dafür einsetzen, dass der Mensch über seinen Körper selbst bestimmen kann und Abtreibungen in Ordnung sind. Und in so einer Abtreibungsklinik, das spielt nämlich 20 Jahre zuvor, hatte die Wallace, die hier die Diane spielt, ganz heimlich, klammheimlich nebenbei, so eine kleine Abtreibung. Und diese Klinik wird dann irgendwie, aber da gibt es einen Anschlag auf die und so weiter und so fort. 20 Jahre später kommt auf einmal ein komisch deformierter Typ zu dieser Familie dann an Heiligabend oder am Weihnachtstag, ich weiß nicht genau, an die Tür, wird hereingelassen, ne, also in Lumpen gekleidet und so weiter, das Gesicht verdeckt und auf der Suche nach seiner Mutter. So, kann man sich jetzt schon zusammenreimen, wer wie was wo. Ne? Ist ja klar, macht der Film auch kein großes Geheimnis draus. Aber er hat halt diese politische Agenda. Oder zumindest ist die mir am Anfang sehr aufgefallen, dass dieser Film halt sehr pro-life ist. Also eher konservativ. Ne? Also die Leute, die sagen, Leben entsteht schon, sobald Ei und Eizelle irgendwie aufeinandertreffen, hier Dings, Spermium und so weiter, dann ist Leben da und das ist Abtreibung ist Mord. So.
Gibt's einen schönen Beitrag von John Carpenter in der Masters of Horror-Reihe. Pro-Life heißt ja auch tatsächlich.
Genau.
Sag mal schnell. Ron Perlman hier mit dem.
Ron Perlman. Ne? Richtig.
Hellboy,
genau. Ja.
Das Biest.
Ja.
Aus der Serie. Naja, und in Red Christmas ist dann so, dass sie den rausschmeißen, weil der halt erstmal, der stinkt halt nach Pisse und so weiter und dann wird halt unangenehm und so weiter und irgendwie redet der auch komisch und keine Ahnung, dann wird der halt so, ne, spricht dann auf diese Abtreibung an und so und dann schmeißen sie ihn halt raus. Ja, dann ist er erstmal ein bisschen traurig und dann ist er wütend und dann beginnt er, die alle abzuschlachten.
Okay. Jetzt wird's interessant.
Dann wird's nämlich ein Home-Invasion-Slasher-Horror-Weihnachtsfilm. Aha. Und das Interessante ist, Wie gesagt, zuerst hatte ich den Eindruck, das ist halt auf jeden Fall hier pro-life. Allerdings, die Figuren, das ist so, der Mann der einen ist Pfarrer, glaube ich, Pfarrer, ne? Die heiraten dürfen auf jeden Fall. Der andere ist so ein Hippie, also der neue Freund der Mutter ist so ein Hippie. Dann kommt die Polizei noch vorbei. Also wir haben so verschiedene Symbole, so etwas, was die Religion symbolisiert, dann die ausführende Gesetzesgewalt und so weiter. Und also verschiedene Leute. Und die schlachtet der halt alle ab. Und jetzt kann man den auch so ein bisschen pro-choice verstehen, den Film. Finde ich zwar nicht komplett, aber so ein bisschen auch. Also irgendwie so beide Seiten. Dann habe ich irgendwie mal hier geguckt in so einer großen Suchmaschine und auch gefunden, dass der Regisseur genau das wollte. Dass eigentlich das Drehbuch eher pro-life war und er dann aber beide Seiten abbilden wollte. Ich finde, das hat er auch ganz okay hinbekommen, weil mich hat das dann irgendwann irritiert, weil ich mir gedacht habe, okay, was will er denn jetzt erzählen? Für welche Seite ist er denn? Ja, anscheinend ist er für keine Seite. Oder er wollte sich für keine entscheiden und hat dann gesagt, okay, ich nehme mal Argumente von beiden.
Okay.
Letztlich ist es, wie ich eben gesagt habe, ein Home-Invasion-Horror-Slasher und der muckst da die Kollegen ab, ne? Aber dieses Thema, ne, was sehr politisch aufgeladen ist, vor allem in den USA, bereitet dann hier dieser australische Horrorfilm auf. Ist da, wie gesagt, sich anscheinend nicht so ganz einig. Das fand ich dann so ein bisschen, die Splatter-Szenen teilweise okay. Das Problem ist, also es gibt zum Beispiel so eine Bärenfalle von oben auf den Kopf. Das findet man auch im Internet, so die Bilder und so, ne? Das ist aber so kurz. Und das finde ich schade. Also die Kamera hätte ruhig ein paar Mal länger auf manche Sachen draufhalten können. Man merkt schon, ne, so das Budget war jetzt nicht das größte und manche Sachen passieren dann entweder zu schnell oder sind halt so zu simpel getrickst. Mit passiert im Off. Also zum Beispiel eine Frau wird von hinten so mit einem Axthieb komplett in zwei geteilt. Man sieht halt die beiden Beine und dann fallen die halt so rechts und links nebeneinander und dann fällt so ein bisschen Blut runter und
also
so.
Also wie, ne, bei Wrong Turn 2.
Ja, genau. Nur halt, also jetzt ohne großartig jetzt noch Innereien zu zeigen und so. Ne? Also hat man auch ein bisschen was verpasst. Das ist halt schade. Also das hätte dann schon noch gebraucht. Also es ist immer so kurz vorm Gore, aber es ist nur so ein bisschen Splatter eigentlich.
Okay.
Könnte härter sein. Ich fand es interessant schon mit dem Thema irgendwie. Aber insgesamt ist der dann auch, also dieser Cletus, der dann da, ne, der Killer ist und so, und der da rumgeht, der schaltet den Strom ab. Aber komischerweise haben die, also die Weihnachtsbeleuchtung ist noch an, obwohl im Haus kein Strom ist.
Aha.
Und ein Küchengerät, das dann später für einen Kill benutzt wird, hat komischerweise auch Strom.
Vielleicht Akku, vielleicht war der Akku noch.
Ja, also das Drehbuch ist da schon sehr, sehr clever.
Aha.
Ja, also nimmt sich da einige Freiheiten. Ja, die Sache ist, der geht nicht mal 90 Minuten, irgendwie so ein paar 80 Minuten geht der nur. Das ist dann okay, aber leider tritt er dann schon manchmal auf der Stelle, also dafür, dass der eigentlich nur so kurz ist. Ja, das ist dann schade. Also ich kann den nicht wirklich empfehlen. Fand es aber interessant, mal so wirklich so diese Abtreibungsthematik dann in so einem Horrorfilm zu verarbeiten, was mal wieder dafür spricht, wie umfangreich dieses Genre Horror ist und mit welcher Themenvielfalt es daherkommt.
Ja.
Man da so viel verarbeiten kann. Wie gesagt, hier entscheidet er sich für nichts, ne? Was ja auch mal okay ist. Ne? Ich zeig mal beide Argumentationen. Letztlich ist dann halt, ja, der Abgetriebene kommt dann wieder und macht dann alle kaputt. Kann man auch so verstehen, dass die Leute, die sich halt dafür einsetzen, so nach dem Motto, so ey, das ist doch, was, dass sich keiner wirklich Gedanken macht, was passiert mit den Menschen danach, nachdem sie abgetrieben haben und so weiter. Ja. Kann man ja auch so sehen, dass es quasi die Geister der Vergangenheit sind, die sie dann so einholen, ne? Weil sie auch da nicht drüber sprechen möchte. Und dass das ja auch natürlich Auswirkungen hat, psychischer Natur und körperlicher Natur. Klingt jetzt sehr gehaltvoll, wenn ich da so darüber spreche, aber der Film an sich stößt höchstens dazu an, darüber zu sprechen. Ist jetzt in Sachen Slasher und Horror nicht das Rote am Tannenbaum. Aber gut, ne? Was willst du erwarten? Aus anderen Sachen ist der Film mal okay. Kann man sich auf Amazon Prime, glaube ich, reinziehen. Aber leider jetzt auch kein großer Wurf. Ne?
Ja, schade. Ist denn die Stille Nacht der fünfte Reigen ein etwas weiterer Wurf, lieber Peter? Oder sind wir jetzt schon wieder in einer Art Boomerang-Situation, dass der wieder uns ganz, ganz böse zurücktrifft?
Ein weiterer Wurf ist er tatsächlich als der Red Christmas.
Aha.
Den fand ich nämlich wirklich scheiße.
Ach, du hast den auch gesehen. Sorry, du hast ja nichts dazu gesagt.
Ach so, wusste ich auch gar nicht.
Ja, nee, weil die Sache ist, ich habe den vor Jahren gesehen.
Ah, okay.
Den hat meine gute Freundin von euren Deadline-Chef geschenkt bekommen. Das war das Deadline-Geschenk, Weihnachtsgeschenk.
Ach ja. Oh, ich bin schon gespannt, was es dieses Jahr gibt.
Ich hoffe einen besseren.
Ja.
man übernimmt ja keine, ne, wie wir im Kino, wir übernehmen ja auch keine Haftung für den Film, den wir anbieten, ne, von daher.
Das also was man sagen kann, unsere Patrons bekommen dieses Jahr ein schöneres Weihnachtsgeschenk.
Schöneres Weihnachtsgeschenk. Okay.
So sogar.
Ja. Ist übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ein Patreon-Abo zu verschenken. Ja, ne, so als kleiner Anreiz. Gute Idee, ne?
Daniel.
Könnte man mal schön unter den Tannenbaum packen, ne? Ein Filmfressen-Patreon-Abo. Ne? Nur mal so. Als Anstoß, ne? So, falls noch jemand auf der Suche ist.
Ich glaube, wir sollten dich häufiger in den Podcast einladen. Aber kommen wir wieder zum ernsten Thema hier. Der fünfte Teil, der heißt jetzt auch wieder, zumindest im Deutschen, komplett anders. Mhm. Nämlich Toys, tödliche Spielzeug. Und damit erinnert er auch schon eher so an Dolls.
Ja,
ich wollte
gerade sagen, wie kommt mir das sehr bekannt vor gerade?
Ist der von Gorn oder ist der von Usener auch? Ich komme da mal durcheinander.
Ich glaube, der wäre, nee, ich meine, der ist auch von Usener, meine ich.
Auf jeden Fall, der ist aber nur von ihm hier geschrieben. Regie hat irgendeine Pfeife geführt. Martin Kittrossa. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Hatte 250.000 hier zur Verfügung und ein, ja, simples Drehbuch von Brian Usener. Wie der Titel schon sagt, im Original heißt er dann noch The Toymaker von 91, auch Direct-to-DVD natürlich. Hier geht es um tödliche Spielzeug, wie der deutsche Titel natürlich passend sagt.
Ich muss mal kurz, er ist von Stuart Gordon, der Dolls.
Ah,
Stuart Gordons, okay, Dolls, ja.
Dann doch, ja gut, aber die zwei, die...
Ja, ein Kopf, ein Arsch,
schon,
ne?
Ein bisschen. Genau. Aber also hier folgen wir tatsächlich einer Mutter, alleinerziehend, all dem Anschein nach, die an Weihnachten ihrem Jungen etwas Gutes tun möchte und dem Spielzeug kauft. Und dieses Spielzeug erweist sich dann als lebendig, sagen wir es mal so. Das Ganze wird dann so ein bisschen zu...
Charles Lurie gefällt das.
Soldiers. Genau. Ich meine, Small Soldiers haben wir alle geschaut, ne? Und das haben wir hier in wirklich vielen Facetten. Ne? Kleine Miniatur-Soldaten. Dann haben wir aber auch irgendwelche Kugeln, aus denen dann auch irgendwelche Blitze oder so kommen. Wir haben ganz lustig so Turbo-Rollschuhe. Die dann die, ich glaube, das war ein junges Mädel, die dann benutzt hat, eine Straight to Hell quasi damit schickt. Wirkt aber eigentlich alles eher so ein bisschen lustig, weil das Cover hier nicht so ganz erfüllt wird. Weil wenn man das Cover sich anschaut von Silent Night, Deadly Night 5, dann würde man hier erwarten, dass hier hunderte von Spielzeugen, vor allem aber auch Kuscheltieren zu sehen sein werden. Dem ist aber leider nicht so. Also es hält sich halt wirklich in Grenzen. Was die Effekte angeht, sieht das Ganze auch in der Regel eher schäbig aus. Wir haben das, was einen guten Slasher ausmacht. Wir haben sehr viel Sex.
Jawohl.
Und wir haben noch mehr Sex.
Jawohl.
Now we're talking.
Das auch teilweise parallel. Und wir haben letztlich auch Puppensex. Und das muss ich sagen, das war so das Einzige, oder wird, glaube ich, das Einzige sein, an das ich mich in 20 Jahren, wenn ich den Film bis dahin nicht nochmal gucke, auch erinnern werde.
Team America gefällt das.
Genau. Aber es ist wirklich ein wenig auch inzestiös. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist das Aufeinandertreffen oder beziehungsweise die sexuelle Begegnung einer erwachsenen Frau und einem kindlichen Spielzeug. Und das hat schon, ja, so ein bisschen Kopfschütteln auch
ein Geschmäckle
bei mir verursacht.
Also mich macht das ganz wuschig hier, Peter, ne? Also ich bin hier
ganz wuschig.
Ich bin hier komplett on fire, ne? Inzest, die Frau, die da irgendwelche, ne, mit irgendwelchen Bällen sich da unten reinschiebt, was weiß ich, auf Rollschuhen hier in Richtung Vulva. Ne, die
klingt
Frau, die
schon
damit
wie der beste Teil der Reihe,
ehrlich gesagt. Ne, die große Frau, die sich mit dem Kinderspielzeug Kopfschütteln von, also mal ganz im Ernst, ne, her damit. Muss ich haben. Ne, muss ich haben.
Okay, Christe.
Muss ich haben.
Das Cover übrigens von Toys, tödliches Spielzeug, kenne ich natürlich. Ne? Das gab es immer auf allen möglichen Messen, Börsen und so weiter. Aber ich wusste nicht, dass das der fünfte Teil von Silent Night, Deadly Night ist.
Okay, aber es ist nicht die Demonic Toys, das, was du meinst?
Nee, schon das.
Okay.
Da gibt es ganz viel von so Zeug, so tödliches Spielzeug, Horrorfilme.
Dann haben wir natürlich noch irgendwie den Versuch, so ein Crossover zu den Teilen davor, ne? Wie gesagt, die Nachbarin, also eine Nachbarin ist hier eine der wichtigeren Figuren aus dem Teil davor, oder beziehungsweise sogar die Hauptfigur aus dem Teil davor. Dann kommt der Clint Howard wieder, aber der hat eigentlich hier auch, wie gesagt, eine andere Rolle. Es wird allerdings auch das Thema wieder so ein bisschen aufgegriffen, weil wir auch direkt am Anfang einen Jungen dabei beobachten, wie er seine Eltern beim Sex beobachtet. Und so hat ja der erste auch angefangen. Und so führt der das tatsächlich am Schluss dann auch zu einem plausiblen Ende. Da geht es halt so ein bisschen um die Verarbeitung eines Traumas und hier halt dann in der Manifestation der Gewalt der Spielzeuge. Ja, war kein geiler Teil, aber ich muss sagen, ich bereue es jetzt letztlich nicht, die noch geholt zu haben und die Reihe jetzt dann vollständig zu haben.
Klang für mich schon ziemlich geil, jetzt so alles, was du...
Das ist alles so bei 4, irgendwas bei IMDb, ne? Also unter dem Schnitt, aber... Wie gesagt, oh gut, der ist von 91.
Das hat ja nichts
91,
zu heißen. Wichtig ist ja, wie wir das hier bewerten.
Genau.
Sowieso. Ne, ist ja auch hier, objektiv. Ne,
aber und hier Nacktheit, ne, Full Frontal Nudity, Sex, Sex, nochmal Sex. Ey, count me in. Also, ne, kaufe ich für einen Dollar. Ne,
was hier, für einen Dollar?
Was hier los, Mensch?
Das war ein Robocop-Zitat, bitte.
Ja.
Ich weiß, dass das ein Robocop-Zitat war. Ich hätte es jetzt auch eingespielt. Das werde ich jetzt aber nicht mehr
doch,
tun.
Doch, mach das.
You have no power here.
Ja, von daher ganz ehrlich, Silent Night, Deadly Night, alle her damit. Es gibt ja noch das Remake jetzt oder den Reboot.
Ich hatte überlegt, ob ich mir das reinziehe für den Podcast. Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Aber
du hast den auch gesehen damals, oder?
Nee.
Achso,
dachte also, ich. Es gibt ein richtiges Reboot von
es
allem?
Gibt ein Remake
der wieder
von, ja. Das heißt Remake? Nur Silent okay. Night.
Ja, genau. Okay.
Das ist jetzt der dritte Film, den ich kenne, der Silent Night heißt.
Ja.
Stimmt.
Ja, stimmt. Ja. Der Wu, der und dann hier der mit, wo die da alle in dem Häuschen Weihnachten feiern und das Ende der Welt steht bevor. Ne?
Richtig.
Also. Mit der Keira Knightley, ne?
Mit Keira Knightley, richtig.
Richtig.
Ja. Und Michael Bublés Christmas Sweater Song, der da omnipräsent gedoubelt wird.
Ja, aber guck mal, dann haben wir doch einen wunderbaren Film fürs nächste Jahr, oder?
Ja.
Muss jetzt ein Jahr warten. Na gut.
Nee, aber ja, du kannst ihn ja jetzt gucken. Echt? Und dann nächstes Jahr nochmal.
Aber Peter, du bist so schlau, das gibt's gar nicht.
Nee, ich bin vor allem so großzügig.
Ja, das, wenn ich mir das merken kann bis nächstes Jahr, dann sprechen wir nächstes Jahr drüber.
Wir werden,
der Daniel wird dich darauf hinweisen.
Ich wollte gerade sagen, wir werden dich auf jeden Fall da nochmal in die Richtung stoßen. Jetzt mal im Jargon hier von Peters Erklärung zu bleiben, hier so ein bisschen lasziven Sex-Jargon.
Also das Silent Night, Deadly Night Verse, absolute Empfehlung von Peter.
Total. Du hast wieder mal alles genau verstanden, was ich hier dargeboten habe. Es ist der unblutigste Teil von allen, muss man dazu sagen.
Aber mit dem meisten Sleaze.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, es ist für mich immer noch geiler als vieles, was du heute so für die Füße geworfen kriegst.
Ja.
Bei aller Schande muss ich das leider zugeben.
Ja.
Musst du gestehen.
Musst du gestehen.
Ja, muss ich gestehen.
Meinst du denn auch damit den Santa's Knocking? Weil der ist ja auch ein etwas jüngeres Datum. Oder hattest du den jetzt noch, hattest du den jetzt nicht gesehen?
Nee, den habe ich leider nicht gesehen.
Ach so.
Aber du kannst uns ja den schmackhaft machen.
Ja, das war, ich bin jetzt quasi allein auf weiter Flur. Manuel, du hast den auch nicht gesehen?
Richtig.
Santa's Knocking. Der im Original da heißt All Through the House. Ah. Der deutsche Titel ist Santa's Knocking.
So, so.
Wir befinden uns in einem klassischen Weihnachtsslasher. Ja, also wir haben hier die 22-jährige Rachel, die zurück in ihr Heimatdörfchen kehrt und da mit ihrer Oma Weihnachten feiern will. Ihre Mutter ist vor langer Zeit verstorben. Und ja, gleichzeitig geht ein Weihnachtsmann kostümierter Gesichtsloser, er hat so eine komische Plastikmaske vorm Gesicht, geht da um und bringt und killt die Nachbarschaft. Im Grunde ist das die Handlung.
Simple as it gets.
Ja, und
manchmal reicht das ja auch.
Und ich muss sagen, also der Film, der geht knappe 90 Minuten und ich muss sagen, er hat jetzt wirklich, also im Grunde die Essenz, was so ein Film ausmacht, hat er drin. Es wird von vornherein einfach völlig inflationär durch die Nachbarschaft sich gekillt, also mit auch wirklich netten Kills. Also der Film ist auch eher im Low-Budget-Bereich anzusiedeln, ne, sagen wir mal so. Aber der hat so auf diversen kleinen Festivals durchaus abräumen können, auch ob seiner guten Make-up-Effekte. Und da haben sie ein bisschen reingebuttert, muss man sagen. Also anders als hier in unserem eben erwähnten Mercy Christmas, wird hier ordentlich und saftig gestorben. So, und das ist schon mal ein fetter Pluspunkt, cool, ne, den man bei so einem Weihnachtsslasher eigentlich haben möchte. Also unser Killer geht mit einer schönen Heckenschere zugange, ne? Also er hat sich quasi mal eben von The Burning, ne, hat er sich mal eben das Mordinstrument geliehen, macht dann jetzt nicht im Sommer, sondern im Winter jetzt Jagd auf tatsächlich sexgeile Teenies. Und jawohl. So, und ne, da wir hier, ne, und da wir hier auch schön divers unterwegs sind, darf sogar ein lesbisches Pärchen dran glauben.
That's equal rights.
Ne, also ist hier nicht nur alles, ne? Nicht nur alles hier konventionell und ne, hier darf nur, ne, Männlein und Weiblein. Nein.
Ist alles so heteronormativ.
Ne, genau. Und hier wird nämlich richtig schön querbunt, auch die Homosexuellen dürfen hier sterben. Ne, nicht, dass dagegen was zu sagen wäre, aber sie dürfen. Ne, sie dürfen.
Not that there's anything wrong with that.
So nämlich. Nein, hier wird schön, also diese Heckenschere, die wird hier durch Augen gestoßen. Also richtig schön, diese zwei Scheren, richtig schön bam durch die Augen. Das siehst du onscreen. Ne, von hinten werden die Körper da perforiert und aufgespießt. Also es kommt auch schön, wann vorne wieder rausgesplattert. Es werden Finger abgeschnitten. Und der rote Faden, oder sagen wir mal so, der lange, steife Penis, der sich so durch diesen Film zieht, ist, dass unser Killer es besonders auf das männliche Geschlechtsteil abgesehen hat, denn die werden rigoros gecuttet. Ja, also, ne, es wird hier ordentlich beschnitten. Ja, und das siehst du auch immer schön, ne? Also, da wird auch nicht groß weggedreht, ne? Also, man sieht, da muss man dazu sagen, da denkt man sich öfters,
das
okay,
das, dann nicht.
Das ist, nee, weil das auch eher so, okay, da siehst du ganz klar, okay, das ist so eine Gummiattrappe, aber es macht den Charme auch aus, finde ich, wenn man da so ein bisschen, also besser als irgendwie so ein CGI-Geschlabber, wenn da so ein Gummipenis abgetrennt wird, finde ich immer noch charmanter als so ein Penis aus der Torte. Gott, wie das hier, also völlig aus dem Kontext gerissen, ne? Wenn sich das jetzt nur jemand anhört, der wird sich auch denken, Gott, bitte was? Aber das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund, denn jeder vernünftige Slasher, na, Ikone ist es noch nicht, wird es auch wahrscheinlich nie, aber jeder vernünftige Killer in einem Slasher-Film hat natürlich ein traumatisches Kindheitserlebnis. So auch hier, die abgeschnittenen Penisse haben natürlich eine Bewandtnis. Und die ist...
okay.
Und die okay. ist so bescheuert, die ist so bekloppt, dass ich sie eigentlich erzählen muss. Also ist auch völlig egal, ne? Ist jetzt kein Whodunit-Gedöns oder so, ne? Also ne,
Killer hat jetzt keinen Penis.
Der Killer hat, ja, aber warum hat der Killer keinen Penis? Weil seine Mutter ihm den Penis abgeschnitten hat, weil sie doch lieber ein Mädchen haben wollte. Ne?
Ach so,
ja, okay. Ja. So, und der Killer ist seitdem auf Jagd nach Trophäen, weil die Mutter ihm versprochen hat, ihm einen Penis wieder anzunähen. Ne? Das ist die Motivation des Killers, finde ich großartig. Deswegen ist auch völlig egal, aber der Weg dahin, der macht wirklich Spaß. Also wir haben tolle Kills, wir haben einen schönen blöden Humor drin. Ne? Musst dir vorstellen, wir haben dann ein Pärchen, die halt gerade ordentlich zur Sache gehen wollen und der Junge wird gefesselt ans Bett. Das Mädel will sich nochmal eben kurz frisch machen gehen und dann machen sie ein Codewort aus. Ne? Das ist dann Jingle Bells und Das Mädel wird dann quasi, eben, während der Junge da angekettet liegt und heiß auf seine Freundin wartet, wird sie umgebracht. Und da kommt natürlich der Killer rein und der Typ denkt dann, das ist seine Freundin im Weihnachtsmannkostüm. Natürlich hat er die Heckenschere und dann der Typ sieht nur die Heckenschere und so. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Das ist echt ein schön geiler Moment, wo ich echt lachen musste. Und natürlich wird das Instrument dann halt auch genau dafür benutzt, ne, wo man als Mann dann jetzt dann so ein bisschen einen Ouch-Moment fühlt. Nein, es ist ein schöner, solider, blutiger Slasher, der jetzt weit entfernt ist von, dass man den völlig über den grünen Klee loben muss, aber man hat 90 Minuten Spaß damit, wenn man auf schöne, gorige Unterhaltung steht und da macht der Film alles richtig, inklusive völlig bekloppter Auflösung. Ja, und unsere Rachel ist natürlich auch noch in ganz besondere Art und Weise in diesem ganzen Familienkonstrukt involviert. So, und das lasse ich jetzt mal offen, damit ja, man noch ein bisschen Penis. Interesse. sie hat den Penis, den er will.
Ja, das ist doch gerade die Auflösung.
Ne? Ja. Ja, ich habe den auf der Börse irgendwie 15 Euro mitgenommen, weil ich dachte, komm, steht Christmas drauf.
Ist Christmas drin.
Ist bestimmt irgendwie nett. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Kann man mal zugreifen. Also von mir aus echt eine jetzt keine absolute Empfehlung, aber doch, der macht schon Laune. Ist schon ein schöner Slasher, wo man einfach das Quoten bekommt, was man aus dem Genre erwartet.
Also mich reizt der jetzt auf jeden Fall.
Ja, könnt ihr sehr gerne mal zugreifen. Der liegt auf Börsen, glaube ich, völlig inflationär rum. Es ist kein Mediabook. Ich dachte es nämlich erst. Und dann klappte ich es auf. Und auf der Position, in der eigentlich die eine Disc drin sein sollte, ist hier so eine, ich halte das mal hier, also ihr seht das jetzt, so eine Bad Card. Einfach okay. Nur so eine Bad Card, keine Ahnung.
Der Daniel hält das jetzt ans Mikrofon.
Genau, damit ihr das seht. Ne, soll irgendwie ein Gimmick sein. Naja, ich habe jetzt nicht so schallend gelacht. Aber man hat hier dann immer noch die DVD, also es ist tatsächlich keine Blu-ray, sondern da ist noch eine DVD drin. Das Booklet ist egal, besteht nur aus bunten Bildchen. aber der Film macht tatsächlich Spaß. Also solltet ihr den irgendwo mal sehen, könnt ihr da wirklich mal zugreifen, wenn ihr Spaß an sowas habt.
Ein Booklet nur mit bunten Bildchen ist besser als Booklets von manchen Kollegen geschrieben.
das ist auch wieder richtig, ja.
Ja, hervorragend und natürlich auch frauvorragend.
So nämlich.
Wir hoffen, wir haben eure Jingle Bells läuten können. Wir die drei heißesten Adventskerzen, die es da so gibt, mit den leckersten Zuckerstangen. Viel Spaß beim Dranlecken auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass ihr noch eine weitere schöne Adventszeit habt. Jetzt ein paar Tipps für Weihnachtsfilme oder auch vielleicht nicht so tippige Sachen, tippige Tipps. Filmen haben wir euch vielleicht bewahrt. Vielen, vielen Dank, Daniel, für den Besuch, für das erneute gemütliche Beisammensitzen hier bei Lebkuchen und vor dem knisternden Kamin. Es war uns wie immer ein wohliges Vergnügen. Wir sehen uns ja bald auch dann in Persona mal wieder. Freue ich mich drauf. Ja, also vielen, vielen Dank auch dir, Peter. Vielen Dank an die Filmfressen-Familie. Ich verabschiede mich jetzt in mein Lebkuchenhaus und sage einfach bis zum nächsten.
Ja, ich darf mich auch wieder recht herzlich bedanken, dass ich hier in unserer traditionellen Weihnachtsrunde wieder dabei sein durfte. Ist für mich auch tatsächlich, ich glaube, es ist unser drittes Jahr, ne? Unser drittes gemeinsames Weihnachtsjahr hier, wo wir so gemütlich, besinnlich beisammen sitzen und uns hier so ein bisschen gegenseitig am Säckchen kraulen und den bärtigen Mann so ein bisschen aus der Reserve locken. Und es ist für mich tatsächlich jetzt dieses Jahr nicht so ganz direkt mein Urlaubsanfang, weil die letzten zwei Jahre war es immer mein letzter Arbeitstag. Und den dann mit euch abends zu beschließen und dann in den Urlaub zu gehen, war immer besonders schön. Jetzt muss ich noch einen Tag arbeiten, macht aber nichts. Deswegen macht der Tag besonders viel mehr Spaß, weil ich jetzt hier eine unfassbar geile Zeit wieder mit euch hatte. Und freue mich natürlich auf unser Wiedersehen vis-à-vis dann auf einem schönen Weihnachtsmarkt und mit dem einen oder anderen Heißgetränk, mit dem einen oder anderen alkoholischen Heißgetränk. Und freue mich jetzt schon, wenn wir wieder zusammenkommen und dann wieder jede Menge Weihnachtstipps im Gepäck haben. Ja, bedanke mich bei euch, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr mich hier so lange schwatzend auch ertragen habt und wünsche allen ein schönes, besinnliches, vor allen Dingen in jenen Zeiten friedliches Weihnachtsfest mit lauter klingenden Glocken und einigen schönen, leckeren Zuckerstangen.
Ja, dann bleibt das Schlusswort wohl wieder bei mir hängen. Ich lass mal diesen ganzen sentimentalen Scheiß hier weg. Wenn es sein muss, kommst du halt nächstes Jahr wieder und dann besprechen wir auf jeden Fall diesen Silent Night und was wir alles so erlegen, bringen wir mit. Es war ganz nett. Wir hatten ja auch ein, zwei coole Sachen dabei. Aber wir haben auch wieder einige Videos für euch am Start. Diese Woche erwartet euch There's Something in the Barn und nächste Woche ein weiterer liebevoller Gast mit Thilo Gosejohann, mit dem wir über einen britischen Film Don't Open Till Christmas sprechen. Ja, und dann habt ihr auch schon Weihnachten hinter euch. Dürft euch auf den Jahresrückblick freuen. Und wer weiß, vielleicht hören wir den Daniel ja auch schon vorher. Ist ja nicht nur Christmas, den wir mit ihm auch in gewisser Form feiern. In diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, ihr hattet ein paar nette Stunden hier mit uns. Hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.